In der neuen Folge von Der Audiobeweis begrüßen wir Martin Stranzl und Andi Herzog. Wir sprechen mit den beiden ehemaligen Nationalteamspielern über die beiden Testspiele des österreichischen Nationalteams. Worauf muss im Nachwuchsbereich in der Ausbildung genau das Augenmerk gelegt werden? Wer schafft es in den WM-Kader von Ralf Rangnick? Und wer wird österreichischer Meister?
Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 274.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Der Audiobeweis, dem Podcast auf Sky Sport Austria. Ich freue mich, werte Fußballfans, dass Sie mit dabei sind. Auch heute diskutieren wir über die schönste Nebensache der Welt. Das ist und bleibt bekannterweise der Fußball. Und wir sind heute eine illustre Gesprächsrunde. Ich freue mich sehr. Ehemaligen Nationalteamspieler, 56 Mal für das österreichische Nationalteam im Einsatz gewesen, EM-Teilnehmer 2008. Herzlich willkommen, Martin Stranzl.
Danke für die nette Einladung.
Sehr gerne. Ebenfalls mit dabei, Sky-Experte, zweifacher WM-Teilnehmer, 103 Einsätze im Nationalteam. Servus, Andi.
Servus.
Ja, und dann Martin Konrad, mein vielgeschätzter Kollege. Wir zwei haben die gleiche Anzahl, sogar dieselbe, an Einsätzen im Nationalteam, nämlich keine. Servus, Martin.
Ja, aber dafür habe ich mehr Weltmeisterschaften verfolgt als du.
Ja, und das wird noch eine lange Zeit. 30 Jahre Gegner, das muss man schon sagen. Ne? Bei 30 weiß ich jetzt nicht, aber ein paar Jahre.
Aber du hast die Haare sehr schön. Die neue Farbe steht dir wirklich
danke
gut.
Danke sehr, ich muss sie noch nicht färben.
Wie heißt die Farbe koloriert? Welche Farbe ist das? Vielleicht brauche ich die auch mal auf
der Seite. Das ist ein Haarwachs.
So. Ich glaube, es ist eine Otto Baric-Gedächtnisfarbe.
Du musst nur aufpassen, weil wir mal ein Länderspiel gehabt haben in Salzburg, der Otto Baric hat sich ja nie die Haare gefärbt und dann fängt es zum Ringen an und er geht auf die Outline raus und wir Kommando geben und in dem Moment fängt es zum Schütten an und dann ist ihm da die Farbe auf die Schläfen runtergerunnen. Das kannst du dir nicht vorstellen, wie die Ersatzbank. Ich meine, ich habe damals gespielt, aber die Ersatzspieler haben natürlich gesagt, wie die gelacht haben, das war absoluter Wahnsinn. Nicht, dass das passiert, das ist ein guter Tipp von mir.
Ich kann euch versichern, die Haare sind tatsächlich nicht gefärbt.
Okay. Ich finde, es schaut super aus, es steht dir ja, richtig gut. Die anderen, glaube ich, sind nur neidisch, deswegen haben sie es erwähnt.
Genau, also, das reicht, das interessiert. Nein,
ja. Als doppelter Papa, als zweifacher Papa, kriegt man schnell graue Haare, das verstehe
ich. Ja, da bin ich in bessere Gesellschaft. Also, Martin.
Reden wir über das Fußball,
nicht? So ist es, das interessiert die Fußballfans viel mehr. Martin, du bist seit März beim U15-Nationalteam, Co-Trainer von Franz Bronweiser. Wie ist es dazu gekommen? Wie geht's dir damit? Und was sind die neuesten Erkenntnisse von diesem Aufgabenbereich?
Boah, das sind so viele Fragen jetzt auf einmal.
Also, interessiert uns alle.
Also der Andi ist auch noch da, der Martin ist auch da, die müssen ja auch noch was reden. Also ist sehr umfassend, aber ich versuche es runterzubrechen. Ja, wie ist das dazu gekommen? Ich bin ja jetzt seit über 10 Jahren im Nachwuchs aktiv, in diversen U-Mannschaften unterwegs gewesen und war auch beim Ausbildungskonzept vom ÖFB mit integriert. Beim Trainieren mit dem Teamchef-Tour war ich dann schon dabei und konnte mir da einen recht guten Überblick auch verschaffen, was die Arbeit im Nachwuchsbereich in Österreich betrifft. Und ja, habe diverse Gespräche immer mal wieder mit dem ÖFB geführt, unter anderem mit Peter Schöttl und mit dem Basti Brödel. Und da kam halt mal dann die Idee auf, ob ich es mir vorstellen kann, mal bei der U15 dabei zu sein, mir das da auch anzuschauen und dann auch mit dem Trainerteam das Ganze da zu gestalten. Und ja, das habe ich jetzt mal gemacht im ersten Lehrgang. Waren wir jetzt im März gegen die Doppelländerspiel gegen die Slowakei und hat sehr viel Spaß gemacht, sehr zeitintensiv und geht heute nach der Sendung gleich weiter. Da fahre ich nach Graz runter, Sturm Graz gegen Red Bull Salzburg. Sind viele Spieler von uns dabei, Akademiespiel U15. Und die Spieler begleiten, betreuen, fördern, fordern, alles was halt dazu gehört. Und so schaut es aktuell aus.
Ja, und bist im Endeffekt selber schuld, dass du so viel zu tun hast. Ich wollte an seiner Zeit, wie israelischer Nationaltrainer war, dazu holen als Co-Trainer, quasi so für die Defensive, dass er das alles richtig in Schwung bringt. Hat recht gut ausgeschaut, aber dann hat er noch 2-3 Tage angerufen und gesagt, du Andi, ich kann es doch nicht machen wegen der Familie. Aber ich gesagt, Stranz ist ja klar, ich hätte gern dabei gehabt. Aber es war klar, mit seinem Fachwissen, mit seinem Background als Fußballspieler ist er für jeden jungen Spieler, egal ob das jetzt ist U15 oder bis zu U21 oder A-Nationalteam, die jungen Spieler, die hängen an deinen Lippen, weil sie wollen alles aufsagen. Du musst ihnen halt auch individuell was beibringen, damit sie das halt aufnehmen können und besser werden. Und da muss angesetzt werden, weil es ist momentan nicht alles Gold, was glänzt, auch wenn das Nationalteam gut performt momentan. Aber der Stranz ist ein super Mann. Ich sage jetzt nicht, weil er ein Freund von mir ist, aber genau solche Leute brauchen wir beim ÖFB.
Martin, es war so, Sie waren ja auch, beziehungsweise du, darf ich jetzt sagen, warst ja auch beim GAK tätig, dann hat sich für etwas längere Zeit, wie soll ich jetzt sagen, eher wenig getan, was die Tätigkeit als Co-Trainer und so weiter betrifft. Du warst ja trotzdem tätig, hast zum Beispiel Bundesliga-Campus auch gemacht, ja. Sportmanagement-Ausbildung. Wie wichtig ist dir auch so etwas, da vielleicht auch mit anderen Leuten zu tun zu haben?
Ja, ich glaube, man ist nie fertig, man lernt nie aus, es tut sich immer etwas und mich hat es halt einfach interessiert, weil ich halt auch gemerkt habe als Trainer, dass du auf gewisse Abläufe halt kaum oder wenig Einfluss hast und deswegen war eigentlich so dann der ursprüngliche Gedanke, okay, dann will ich halt auch vorbereitet sein für den Fall, wenn sich eine Möglichkeit auftut, in einer übergeordneten Rolle im sportlichen Bereich tätig zu werden. Für das musst du ja auch vorbereitet sein und auch ein Wissen haben. Und deswegen war der Bundesliga-Campus irrsinnig wertvoll, weil ich tolle Kollegen hatte aus verschiedensten Bereichen, aus der Wirtschaft, aus der Politik, aus dem Sport, aus der Medienabteilung. Und ja, das war sehr, sehr spannend, die Eindrücke auch von den anderen Kursteilnehmern zu hören, aber auch die Vortragenden oder die einzelnen Module, die wir hatten, wie die aufgebaut waren, konnte man immer was mitnehmen, ist sehr, sehr wichtig für mich dann auch gewesen. Und das kannst du aber gleichzeitig auch viele Inhalte, was Leadership, was Teamführung, Teamentwicklung betrifft, trifft ja dann genauso auch im kleinen Rahmen auf die Mannschaft zu. Von dem her, ja, war es für mich da auch wieder wichtig, weil ich immer sage, für die Berufe, für das Leben nach dem aktiven Fußballer sollte man auch vorbereitet sein und nicht nur da reinkommen aufgrund dessen, weil du mal Fußball gespielt hast, weil das wäre dann zu einfach oder da unterlaufen halt dann eigentlich sehr, sehr viele Fehler und deswegen, ja, sage ich, oder ist so ein Ansatz von mir auch, Vorbereitung ist alles und deswegen habe ich das auch gemacht. Ich war nicht untätig nach meiner Zeit beim GRK in der Akademie, weil ich da viele Eindrücke gewonnen habe, sondern ich habe ja trotzdem nebenbei als Trainer, weil ich als Trainer auch weiterarbeiten wollte, im LAZ in Güssing gearbeitet. Da bin ich ja nach wie vor noch. Da haben wir dreimal in der Woche Training. Und weil es mir einfach auch irrsinnig viel Spaß macht, mit den Jungs da zu arbeiten und einfach auch als Trainer weiterhin meinen Beitrag zu leisten, damit die nächste Generation Fußballer auch eine gute Ausbildung hat. Weil ich sage, würde es mir wünschen von mehr meinen Kollegen, dass sie da in dem Bereich tätig sind, weil ich sage halt auch immer, wäre aus mir geworden, unter Anführungszeichen, wenn ich halt nicht so gute Trainer gehabt hätte, die mir halt gewisse Dinge beigebracht haben, was gezeigt haben, auch mal auf die Finger geklopft haben, wenn du mal einen Blödsinn gemacht hast. Das gehört auch zu einer Entwicklung dazu. Und deswegen bin ich der Meinung, dass man, wenn wir eine richtig gute Nationalmannschaft haben wollen oder eine richtig gute nächste Generation haben wollen, dass wir unser Wissen und das, was wir erlebt haben und wie wir gearbeitet haben und die Inputs, die wir gekriegt haben, unsere Erfahrungswerte einfach weitergeben an die nächste Generation. Ich glaube, dann allein dadurch würden wir schon wieder ein Stück weit besser werden. Ja.
Martin Stranz ist ja gerade mal 45 Jahre alt, beziehungsweise jung, darf man glaube ich auch sagen. Wie glücklich kann sich der ÖFB schätzen, jetzt so einen Fachexperten in den eigenen Reihen zu haben?
Ich glaube, wir können sie kurz runterbrechen. Jetzt kenne ich den Martin auch schon länger, weil er ja auch für Sky bei internationalen Spielen sehr oft seine Expertise abgibt oder auch heute eben hier. Das, was er da macht, das ist deshalb so hoch anzurechnen und der Andi hat es ja auch erwähnt, weil es nur wenige gibt, die so eine Karriere haben und dann auch danach bereit sind. Ich sage mal, nicht nur immer im Rampenlicht und unter Flutlicht immer die Tätigkeit auszuüben, denn es gibt ja sehr viele, die logischerweise gern die A-Mannschaften oder die Top-Mannschaften trainieren wollen, egal ob es in Österreich ist oder international, aber es gibt eben noch viel, viel mehr Aufgaben im Nachwuchsbereich und mir fallen wenige ein, die auf diesem Niveau gespielt haben und deswegen finde ich das bewundernswert, die dann auch bereit sind, das über Jahre zu machen. Das heißt ja nicht, dass er es immer macht, er kann es ja auch einmal was anderes machen, aber ja. Jetzt hat er über Jahre schon bewiesen und gezeigt, dass ihn das sehr interessiert und am Herzen liegt. Und ich finde, das muss man eigentlich besonders hervorheben und korrigiert es mich, aber so viele Spieler, ehemalige, die das machen, also Hermann Stadl ist jetzt ein Beispiel, der beim ÖFB arbeitet und im Nachwuchs ist. Du wirst eine Handvoll Spieler finden aus den letzten 20, 25 Jahren, die bereit sind, auch mit jungen Spielern und fernab von sozusagen von Medien und so weiter, von internationalen Einsätzen tätig zu sein. Also ich finde, das ist ganz wichtig, weil, wie es der Andi gesagt hat, jeder junge Spieler freut sich, dass es da jemanden gibt, dem glaube ich einfach, was er mir sagt.
Ich glaube es. Ich meine, er hat es richtig gesagt, das ist nicht wichtig, sondern es ist eigentlich das Wichtigste. Wenn wir über Nachwuchsausbildung reden, müssen Leute am Platz mitstehen. Der Vorzeigeeffekt ist immer das Beste. Man kann ja alles schön erklären am Computer irgendwie, aber dass du halt dann das Entscheidende siehst, dass du einen Spieler während dem Training schon korrigieren kannst, wegen Kleinigkeiten. Die Detailarbeit ist dann mit das Wichtigste, dass ein junger Spieler besser wird. Und eben auch, wenn du das am eigenen Körper erfahren hast, weißt du auch ganz genau, was du alles in Kauf nehmen musst, dass du leiden musst, dass du über den Punkt drüber gehen musst, dass du halt oft einen Spaß auch hast, ganz, ganz klar. Aber die Geschichte ist halt als Ex-Spieler, so wie er oder wie, du weißt ganz genau, wo musst du ansetzen, wo musst du den Spieler noch ein bisschen pushen, weil die 12, 13, 14-Jährigen, die wissen ja gar noch nicht, was sie zu tun haben oder in Zukunft machen müssen. Das können sie ja nicht wissen, denn die Erfahrung haben wir auch nicht gehabt in den Alter. Und darum glaube ich schon ganz wichtig, dass da eine gute Mischung ist im Trainergeschäft zwischen ehemaligen Spielern, zwischen Jungen, die sehr ehrgeizig sind. Diese Mischung ist ganz, ganz wichtig, aber da bleibe ich dabei, der Vorzeigeeffekt, wo die Kinder dann einmal schauen und sagen, boom, das hat er gut gemacht, das kann ich mal abschauen. Das ist sehr, sehr
wichtig.
Das
Wort ist Erfahrung. Genau, das geht ja nicht nur für den Nachwuchs, das geht ja auch für den Erwachsenenbereich. Eine Mischung muss es sein. Ein Junge, der vielleicht eine Dynamik reinbringt, der vielleicht auch andere Zugänge hat, die ein ehemaliger nicht hat, weil er natürlich auch in einer gewissen Fahrwasser drinnen ist, finde ich ja ganz wichtig. Aber wenn wir dann immer wieder das Thema Trainerausbildung haben, es muss einfach auch sein, dass nicht so wie es früher vielleicht zu einfach war für Ehemalige, den Trainerschein zu bekommen, ist es jetzt viel zu schwierig für Ehemalige. Sehr oft auch diese Möglichkeiten relativ rasch nach der aktiven Karriere zu bekommen. Kommen, weil sie ganz einfach sich während der aktiven Karriere nicht mit diesen ganzen anderen Bereichen beschäftigen können. Aber dafür haben sie eine Erfahrung, die unbezahlbar ist, weil niemand weiß, wie es in einer Kabine, wie es in einer Mannschaft zugeht. Nur der auf diesem Niveau und noch dazu auf einem sehr hohen Niveau gespielt hat.
Aber du darfst die Kinder, oder ist egal, jetzt die Fußballer oder Fußballerinnen, darfst du jetzt nicht unterschätzen, weil die haben schon ein Feingespür. Wenn du da jetzt nur hinkommst als ehemaliger Spieler und willst irgendein Training reißen und nicht vorbereitet sein, dann ist das auch nicht okay. Also so wie sie gesagt hat. Na Schmäh, ja, ein bisschen ein Schmäh gehört dazu, aber das Wichtige ist ja, dass die Spieler wissen, okay, schau her, der ist wirklich, der kommt mit einer Leidenschaft, der kommt mit einem Ehrgeiz, der will uns wirklich weiterbringen. Das ist, glaube ich, auch extrem wichtig. Ne?
Würde mich interessieren, Martin, wie ist das eigentlich mit 14-Jährigen zu tun zu haben? Jetzt blöd gefragt, kennen die dich überhaupt? Wissen die überhaupt, welch großartiger Fußballer du warst?
Nein, also die Zeit. Das war ja, der Franz Bonweiser hat mich ja dann in der U15-Nationalmannschaft vorgestellt und kannte mich ja keiner. Ist ja schon eine Zeit her. Ne? Also ich habe
ja gut, aber die dürfen Jahre, alle
bei mir.
Muss ja nur mal zurückgehen. Ich hab 2016 aufgehört.
Genau, da waren die drei, vier
Jahre. Ja, aber trotzdem, man kann ja googeln, die sind ja alle im Internet unterwegs.
Wenn ich weiß, wo drin war, die YouTube. Highlights an, die Tore oder irgendwas. Das war ein kurzes Video bei ihm, das muss man schon sagen.
Wie oft hat Martin Stranzl im österreichischen Nationalteam getroffen?
Dreimal. Puff. Stimmt's?
Ja.
Nicht schon blöd, gell?
Ja, jetzt war ich wirklich blöd. Aber er hat sich vorbereitet, oder?
Nein, ich habe mich nicht vorbereitet. Ich wusste, dass er hin und wieder, aber ich habe jetzt schon eine komische Eingebung gehabt. Ich glaube, dass
nicht
er
schlecht.
Ein oder zwei, darum habe ich gesagt, ich habe schon mal ein bisschen geraten. Aber gegen wen du jetzt getroffen hast? Weißt du, was du getroffen hast? In Wales?
Ja.
Da war ich aber nicht dabei als Trainer. Ja,
mit Linken.
Meistens hat er nur getroffen, wenn ich nicht dabei war. Was sagt er das?
Tja.
Das liegt an mir.
Das war noch bevor du mit der Nationalmannschaft
warst. Ja. Nein, aber weil du gesagt hast, ja das bringt halt die Generation mit und so. Aber ich sage ja, das Wichtigste ist ja dann trotzdem die Arbeit auf dem Platz. Mhm. Das Wichtigste ist, die Inhalte zu vermitteln, die altersgerecht sind. Und nicht so, wie es halt leider sehr häufig war, dass man aus dem Erwachsenenfußball Dinge herannimmt, einfach runterbricht und dann in den Kinder-, Jugend- oder Akademiebereich in dem Fußball halt trainiert. Das ist halt nicht richtig. Deswegen ist es umso wichtiger, dass man halt Personen in den jeweiligen Altersklassen oder Stufen halt hat, die halt wissen, was altersgerechtes Training ist, was du in gewissen Alter trainieren sollst und darfst und was du vermeiden sollst. Thema Wachstumsphasen zum Beispiel von den Spielern. Da sind wir in einem sehr sensiblen Bereich von 12 bis 16 Jahren und geht noch weiter. Der eine wächst früher, der andere wächst später und Das ist ja immer das Problem dann, wenn wir uns dann fragen, warum die Spieler heutzutage so viel verletzt sind, hat das auch damit schon zu tun, weil es da anfängt, wenn man mit zu hohen Intensitäten mit den Jungs in den Altern trainiert, dann schädigt man halt die Strukturen. Die Strukturen sollte man aber vorbereiten für eine hohe Belastung. Das geht halt nicht, wenn du sagst, weil wir ja immer das Wort haben im Erwachsenenfußball Intensität. Intensität baust du halt nur auf, wenn du eine Belastungsverträglichkeit vorher schaffst für Jugendliche oder für die Kids, damit sie im späteren Alter eben diese Intensität gehen können. Und leider wird es halt mittlerweile immer runtergebrochen und dann siehst du halt viele Pressing-Rondos oder hochintensive Spiele oder Trainings, die halt mehr die Struktur schädigen von jungen Heranwachsenden, wie sie sie eigentlich fördern. Da musst du halt aufpassen. Da gibt es mittlerweile super Tools, die man halt machen kann. Kriegst du alles auch in der Trainerausbildung mit, nur man muss es halt machen. Und das ist halt dieses. Und Andi oder jeder weiß auch, in diesem Alterssegment kriegst du ja auch nichts bezahlt, unter Anführungszeichen. Und das ist halt dann das Schwierige, dass du dann eben diese guten Leute in den Bereichen halt hältst, weil die halt dann natürlich auch irgendwann sagen, ja, aber ich muss meine Familie ernähren, ich muss ja auch von irgendwas leben. Und deswegen schauen die halt dann natürlich, dass sie schneller dann in einem gehobenen Bereich arbeiten können, weil sie sonst halt auch nicht unter Anführungszeichen finanzieren können. Und da muss halt so auch ein bisschen dieses Umdenken stattfinden, wenn wir weiterhin glauben, wir können Geld im Spitzensportbereich reinstecken und der Output wird besser werden. Da werden wir ein böses Erwachen haben, wenn wir nicht anfangen, auch dementsprechend unten die Dinge anders zu gestalten und auch dementsprechend die Personen, die dafür verantwortlich sind und zuständig sind und tagtäglich am Trainingsplatz arbeiten, da auch ein bisschen mehr Unterstützung, auch Thema Breitensport, da mehr wieder investieren. Dann wird es, glaube ich, dann wird es besser werden. Wenn wir das nicht schaffen, dann glaube ich, werden wir weiterhin den Anschluss im europäischen Vergleich werden wir verlieren.
Ja, ja, apropos Anschluss verlieren, also ganz so weit ist es noch nicht, aber vielleicht nicht so erfreulich, beziehungsweise gar nicht erfreulich. U19-Nationalteam konnte sich jetzt nicht für die EM qualifizieren, gegen Deutschland 2-3 verloren. U17-Nationalteam ist auch nicht dabei bei der EM oder WM. Ja, Anschluss verloren. Wie beurteilst du die Leistungen in diesem Bereich?
Ja, es gibt verschiedene Blickwinkel, die man drauf legen kann oder sollte. In erster Linie ist es schon wichtig für die Nationalmannschaft, glaube ich, in diesem kurzen Zeitrahmen, wo du die Spieler zur Verfügung hast. Die Hauptausbildung machen ja nun mal die Akademien. Du hast dann die Spieler zur Verfügung und bist davon abhängig, wie da gearbeitet wird. Das heißt, da musst du einen engen Zusammenarbeit schaffen, eben mit den Akademietrainern, mit den Akademienleitern. Und du musst in dieser kurzen Zeit eben Ergebnisse erzielen. Und dann den Spagat zu schaffen, zu sagen, ja, wir wollen aber trotzdem die Jungen ausbilden oder heranbilden, dass sie dann später eben für die A-Nationalmannschaft in Frage kommen. Das ist so dieser schmale Grat, wenn du dann den Vergleich ziehst mit anderen Nationen, wo dann teilweise schon 18-, 19-Jährigen in der A-Nationalmannschaft spielen. Und bei uns, wenn wir ehrlich miteinander sind, sind wir halt ein Stück weit davon entfernt, dass die da Fuß fassen könnten oder überhaupt einer da ist, der da spielen könnte. Da musst du eigentlich ansetzen. Ja. Und ja, es ist die Situation aktuell ist halt so, wie sie sind. Die sind jetzt nicht von heute auf morgen gekommen, sondern man hat ja schon in den letzten Jahren häufiger darüber diskutiert, dass wir da aufpassen müssen, dass wir da eben die Generation nicht so vorbereitet haben oder ausgebildet haben, damit wir international leistungsfähig sind. Und das ist halt jetzt gerade die Aufgabe vom ÖFB, von dem Teamchef oder auch von den Akademien, dass man da halt wieder den Schulterschluss zieht und dass man da die richtigen Schritte einleitet, damit man da wieder den Anschluss hält. Und dann werden wir uns auch, glaube ich, werden wir auch, wenn wir die richtigen Schritte setzen, dann auch irgendwann wieder Spieler, also Nationalmannschaft wird es ja immer geben, ne? Also A-Nationalmannschaft, ja, nur halt nicht die nur so erfolgreich nicht mehr so erfolgreich genau. Dann werden.
Und aber das ist
halt
dann das Problem. Aber nicht so ein U17-Vize-Weltmeistertitel ja. Fast kontraproduktiv, so schön das ist, weil der überdeckt ja möglicherweise einiges, was eben nicht so erfreulich ist. Oder sehe ich das falsch?
Ja, ich war ja dabei, ich habe ja die Spiele kommentieren dürfen.
Ja, ja. Es hat mich nein, das ist ja positiv,
aber ich meine. Absolut positiv, aber ich habe es da ja auch schon, auch in der Sendung ja auch gesagt, dass du da aufpassen musst, die richtigen Schlüsse daraus ziehst, weil ich habe ja von meiner U17-WM erzählt, wenn du dann siehst, der Spieler von Real Madrid, einer hat nach einem Jahr mit der Karriere aufgehört, der Torschützenkönig hat, ich glaube, ein Profispiel gehabt in seiner Karriere, das siehst du halt schon, dass U17 noch nicht Erwachsenenfußball oder Profisport ist, sondern der Weg dann in den Profibereich, der fängt da erst an. Also so sage ich es immer, alles, was du bis 17, mit dem 17. Lebensjahr abgeschlossen hast, das ist alles Investment. Und für mich trennt sich halt dann so die Spreu vom Weizen ab diesem Zeitpunkt, weil da gilt es ja dann auch, das, was du vorher aufgebaut hast, dann in die Umsetzung zu legen, dass es in diese Richtung geht. Dann kommen ja noch Faktoren hinzu, mit wahrscheinlich erste Freundin und schon Freundin gehabt, mal eine Trennung gehabt, emotionaler Stress, dann kommen in Österreich, Deutschland, also ich sage immer Abitur, in Österreich verstehen sie mir dann teilweise nicht, deswegen sage ich jetzt Matura. Dann kommt die Matura also hinzu.
Schulische Ausbildung.
Ne? Ja, die Matura, die schulische Ausbildung hinzu, der größte Stressfaktor, was ja dann nochmal einwirkt, dann kommt der Führerscheinausbildung, jetzt geht es ja auch schon mit L17 los, das kommt ja dann noch hinzu, also sind ja alles Faktoren, die ja dann auch nochmal eine große Rolle spielen. Ja? Und plus jetzt mit großen Manager, die halt dann schon anklopfen, wenn du da und da bist.
Und Eltern, die ehrgeizig sind.
Eltern, die ehrgeizig sind.
Du warst ja selber U21 Nationalteamtrainer. L17 haben wir jetzt gehört, dein jüngerer Sohn macht, glaube ich, gerade den L17, darf ich ja sagen, hast du auch im Podcast mit Marc Janko verraten. Mhm. Wie schwierig ist das für junge Männer, kann man jetzt fast noch gar nicht sagen, weil mit 16, 17 ist man jetzt noch kein ausgewachsener junger Mann, aber wie schwierig ist diese Situation, haben wir auch schon gehört, die ganzen Ausbildungswege, die man dazu gehen hat.
Nein, es ist extremer Umfang. Es ist ein Riesenumfang. Sie haben 6 Mal in der Woche Training. Dann hast du immer noch die Schule, Oberstufe und Realgymnasium, da musst du auch festlernen. Dann kommt jetzt, ich meine, jetzt sind die Osterferien, darum haben wir das irgendwie so geschaut, dass da ein bisschen weniger ist vom schulischen Stress her, dass du da jetzt schnell einen Intensivkurs machst. Aber so wie der Martin sagt, das ist schon extrem viel. Du hast extrem viel Aufwand. Und ich bin halt der Meinung, wenn ich 6 Mal in der Woche trainiere, ist dann für mich immer wieder die Frage, ob du dann als junger Spieler dann noch mit einer richtigen Freude zum Training gehst, weil du sitzt jetzt, hast 2 Mal in der Woche Vormittag Training, danach musst du schnell umziehen, hast auf einmal doppelstündige Mathematik-Schularbeit. So einfach hin und her switchen ist das dann auch nicht. Jetzt musst du vielleicht bei jedem Training oder du solltest bei jedem Training 100% geben. Wenn du jetzt um einen Platz kämpfst im Kader oder in der Stammformation, musst du jedes Training voll reinhauen. Dann gehst du schnell duschen und dann hast du den nächsten Stress. Also das ist für mich schon eine Gratwanderung, wo man eigentlich für die Jugendlichen sagen muss, das ist schon brutal schwer. Ne?
Ja, und was bei uns in Österreich halt noch hinzukommt, dass bei uns ist ja dann U18 Schluss und dann geht es in den Erwachsenenbereich. Das hast du im europäischen Vergleich gar nicht mehr eigentlich. Also die haben ja alle eine U19-Liga.
Das wollte ich gerade fragen, überlegt der ÖFB,
genau, was das zu... Genau, das ist halt jetzt auch wieder so etwas, wo gerade, was ich so mitgekriegt habe, schon Gespräche geführt werden, dass man das halt auch wieder ein Stück weit verändert. Da gehören ja natürlich die ganzen Vereine auch mit ins Boot, die Bundesliga-Vereine, und dass das umstrukturiert werden kann überhaupt. Für die Jungs, glaube ich schon, hätte es einen großen Vorteil eben auch, weil du dann nochmal wirklich ein Jahr zur Verfügung hättest für eine Entwicklung. Und das heißt ja nicht, die eh schon weiter sind, die eh schon weiterentwickelt sind. Die können ja sowieso schon, also höherklassig dann spielen. Aber ich glaube halt, wenn wir immer darüber reden, was Retardierte, ist zwar ein schlimmes Wort, aber also für mich sagen wir es einfach, Spieler, die halt aktuell noch nicht so weit sind, über die redet man immer. Man macht ja auch gezielt Lehrgänge oder man macht ja auch so Future Teams. Auch beim ÖFB gibt's diese Lehrgänge, was ja absolut voll berechtigt und sinnvoll ist. Aber im Nachhinein nimmt man uns das ja wieder weg, weil man ein Jahr weniger Ausbildung zur Verfügung hat. Also da beißt sich die Katze unter Anführungszeichen in den eigenen Schweif. Und das sind halt so alles so kleine Bausteine, die man bedenken muss, wo man auch anfangen muss, das zu adaptieren, damit es auch in diese Richtung halt wieder geht. Und dann, glaube ich, werden wir da auch wieder einen besseren Output kriegen für die Bundesliga-Vereine oder halt dann auch für Top 5 liegen. Das ist ja das große Ziel, dass wir Spieler wieder haben, die in den Top 5 liegen, einfach auch spielen und Fuß fassen und dann auch in unserer A-Nationalmannschaft. Das ist halt, ja, ich sage halt immer, wir sind zwar ein kleines Land, aber gerade wir dürfen eigentlich auf kein Talent vergessen. Ja, und aktuell sind wir halt da gerade ein bisschen so in dieser Zwickmühle. Ich sage ja immer, ich glaube ja fest daran, es macht ja keiner mit Absicht irgendwo was falsch oder Fehler, sondern man muss sich halt zusammensetzen, muss halt die Vor- und Nachteile abwiegen und dann halt dementsprechend die Entscheidung treffen, dass man jetzt gewisse Dinge halt auch wieder mal anders gestaltet oder es zumindest versucht, weil die Argumentation, die man leider sehr häufig hört, ja, das war schon immer so, deswegen machen wir es weiterhin so, das wäre zu einfach. Ja.
Absolut.
Und da glaube ich, da müssen wir, ja, wenn wir das schaffen, dann glaube ich, werden wir auch da wieder ein Stück weit besser werden.
Ja. Na, vor allem, das ist halt immer so, ist eigentlich mit der dümmste Aussage, die es gibt, weil es war vielleicht am Anfang 2-3 Jahre okay und jetzt merkt man halt in den letzten Jahren, da fehlt schon was. Und so ein U19, wo sie ein Spieler, der noch nicht so weit ist, in Ruhe noch einmal ein Jahr weiterentwickeln könnte, damit er dann oben angreifen kann. Wenn das fehlt, gehen da sicher ein paar Talente verloren. Und so wie es der Martin gesagt hat, das können wir uns in Österreich einfach nicht erlauben. Und meistens sind das dann Spieler, die ein bisschen was Außergewöhnliches haben, die Spielintelligenz haben, Handlungsschnelligkeit, gut trippeln können, aber sie sind eben noch nicht so weit, dass sie oben dann in die Profimannschaft dazukommen. Weil der Step ist schon einmal ein riesengroßer. Und wenn wir dann schauen, dass wir halt sagen, bei den Nachwuchsnationalmannschaften U19 oder so, dass wir auch nicht davon ausgehen können, dass wir uns jedes Mal qualifizieren. Ich meine, gegen Deutschland kann schon mal 3-2 verlieren. So überheblich dürfen wir auch nicht sein. Aber die Frage ist, wer kommt dann rauf? Ist dann wirklich in jeder Mannschaft, sind dann 2-3 Spieler dabei, wo du sagst, die spielen einmal in der Nationalmannschaft. Und das ist, glaube ich, wichtig, die helfen dann der Nationalmannschaft. Da können sich die österreichischen Fußballfans drauf freuen. Das ist, glaube ich, wichtiger, dass du sagst, okay, für die Mannschaft, für den Trainer schon total wichtig, aber dass du sagst, die sind jetzt bei jeder Europameisterschaft dabei. Mir wäre eigentlich lieber, dass wir sagen, ja, in jedem Jahrgang haben wir ein, zwei außergewöhnliche Spieler, wo wir sagen, bumm, die sind für die Nationalmannschaft extrem wichtig.
Das wäre schon sehr viel, glaube ich, ein, zwei pro Jahrgang.
Na und das, also Andi hatte viele Akademiespiele auch gesehen. Ich war ja auch viel unterwegs aufgrund unserer Kinderweile, die auch in dem Bereich gespielt haben. Jetzt bin ich bei der Nationalmannschaft dabei und schaue mir ja natürlich auch die U19, U17 Länderspiele an oder auch unsere A-Nationalmannschaft. Und weil es Andi gesagt hat, so ein, zwei außergewöhnliche Spieler. Ne? Ich glaube, wir haben mittlerweile ein richtig gutes Niveau. Also wo es darum geht, eine Balance im Team zu haben, wo alle so ziemlich gleichwertig sind, auch wenn du in den Settings reinschaust. Aber genau das, was der Andi halt gesagt hat, den einen außergewöhnlichen Spieler in den Jahrgängen zu haben oder dann eben auch für die Nationalmannschaft, für die A-Nationalmannschaft, da müssen wir halt wieder oder sollten wir hinkommen oder sollten wir bestrebt sein, dass wir das wieder schaffen. Nur ist halt die große Frage, wie schaffst du das?
Wie?
Wie ist der Zugang, dass du die wieder rauskriegst? Ne? Und das ist halt natürlich die schwierige Aufgabe von den jeweiligen Trainern, die mit den Spielern arbeiten. Und es ist halt ab und zu, ja, wenn man so schaut, das sind wir wieder bei dem Thema, ist vieles sehr reguliert. Die Abläufe von den Jungs sind sehr getaktet, sehr geplant. Und dieses freie Zocken, das wir ja im Ausbildungskonzept ja auch wieder mit drin haben.
Da hast du schon was geändert gehört.
Genau. So.
Und wenn du einen speziellen Spieler haben willst.
Dass du musst auch gewisse Dinge...
Stärken, deine Stärken.
Ja, aber du musst ja auch gewisse Dinge zulassen können. Ne? Also du darfst ja nicht immer, wenn jemand jetzt mal den Mund aufmacht oder vorangehen will oder so, heißt ja leider sehr häufig, ja, sei ruhig, du hast das so zu machen, wie wir das besprochen haben. Und dann entwickelt sich ja auch wieder nicht. Ne? Und dann verliert man oder der eine oder andere wieder die Freude oder Spaß oder sagt, ja, wenn ich das so oder so mache, dann werde ich nur kritisiert und macht auch keinen Bock. Und von dem her ist halt dieser Zugang halt auch, gewisse Dinge musst du halt auch mal zulassen wieder.
Charaktere Vielleicht zum Beispiel.
Charaktere auch, absolut. Und dann gestaltet sich halt da wieder, glaube ich, raus. Man muss es halt mal probieren, ne? Wenn wir diese Spieler halt wieder haben wollen und diese halt auch wieder gezielt fördern oder in Situationen bringen, wo sie halt ihre Stärken halt dann wieder einbringen sollen. Weil ich glaube, eins ist schon klar, also die Struktur, die wir aktuell ja auch haben in der Nationalmannschaft, hat für die Qualifikation gesorgt, für die Europameisterschaft, für die tollen Erlebnisse, für die tollen Erfolge. Ab und zu brauchst du aber auch so einen kleinen Strukturbrecher oder einen Regelbrecher. Der Franz Bonnweiser hat mir das auch erzählt, weil es der Andi Ulm auch gesagt hat, wenn ein Spieler aus dieser Struktur, die wir ja schaffen wollen, andere Entscheidungen trifft, fand ich irgendwie ein cooles Wort auch, aber auf der anderen Seite, zu oft soll es dann ja auch wieder nicht sein und deswegen, es ist, ja, die Balance ist, glaube ich, einfach auch wichtiger.
Ja, es geht immer über setzt eine Grenze oder ein Limit, der kann ja nicht jedes Mal da drüber gehen.
Genau.
Aber, dass er gewisse Freiheiten hat, dass er halt seine Stärken ausspielt, dass er was Außergewöhnliches macht, das muss man einem Spieler im Nachwuchs schon ein bisschen zutrauen. Ich meine, der kann jetzt nicht nur egoistisch sein, für sich spielen, für seine Zukunft, das ist auch nicht okay, aber trotzdem, glaube ich, dass da noch viel, viel Verbesserungsmöglichkeiten werden, sagen wir es mal so.
Ja. Also die Nachwuchsarbeit ist und bleibt ein vielschichtiges Thema, unglaublich spannend und da gibt es sehr viele unterschiedliche Zugänge. Das Aushängeschild ist und bleibt das A-Nationalteam und das war ja zuletzt auch in den beiden Testspielen, Freundschaftsspielen recht erfolgreich. Zunächst gab es gegen Ghana einen klaren Heimerfolg, zuletzt gegen Südkorea, gegen dein ehemaliges Team, Andi, einen 1:0 Heimsieg. Du warst im Stadion, beide Male live vor Ort. Was sind so für dich die neuen und wichtigsten Erkenntnisse, was das österreichische Nationalteam anbelangt?
Ja, zuerst muss man mal sagen, dass es wirklich eine richtig gute Generation ist. Also, dass du wirklich hast 15, 20, 23 Spieler. Wenn ein Spieler nicht kann, kommt der nächste rein und der hat auch schon ein richtig hohes Niveau. Jetzt die zwei Freundschaftsspiele darf man nicht überbewerten. Ich meine, das Schöne daran ist, dass unsere Mannschaft trotzdem die Spiele von der ersten bis zur letzten Minute im Großen und Ganzen 100% ernst nimmt, dass sie versuchen, heute halt den Spielplan umzusetzen. Auch wenn Phasen drinnen waren jetzt in den zwei Spielen, wo es nicht so richtig geklappt hat. Trotzdem haben wir die Spiele gewonnen. 5-1 gegen Ghana muss man erst einmal machen. Kann man reden über die zweite Halbzeit, wie diszipliniert die Afrikaner dann gespielt haben oder nicht. Gestern war es auch so, wir haben halt dann die entscheidenden Momente mit der anderen Riesenchance von Sabitzer, wo er den Ball reinhaut. Dann gewinnst du die Spiele. Dass momentan aber nicht alles Gold ist, was glänzt, was Gold ist. Das hat man auch gesehen. Aber es sind trotzdem Vorbereitungsspiele. Der Ralf Rangnick als Nationaltrainer wüsste eine oder andere Erkenntnis noch haben. Schön ist, dass du mit zwei Siegen in das Jena-Camp dann kommst, bevor die WM losgeht. Das ist schon mal okay. Aber ich glaube, es sind alle gut beraten, wenn wir das richtig einschätzen. Also, es waren gute Aktionen dabei, aber das eine oder andere ist schon bei einer WM, wenn es dann losgeht, wieder ganz anders.
Juni, oder?
Ja, was habe ich gesagt?
Jena.
Habe ich gesagt, Jena.
Schau. Der Martin stellt dich aus.
Ich habe die Ski-WM gemeint, Entschuldigung.
Ja, nein, aber die WM in Katar war damals im Winter, aber nicht aber das war damals nicht Jena, aber wurscht. Martin, Marcel Savitz hat
gemeint. Alle Zeitzonen und alle Jahreszeiten.
Nein, weil der Andi gerade Skifahren war, glaube ich. Ja, beim Fußballkongress warst du, aber da warst du nicht Skifahren. Ne? Also, Marcel Savitz hat gemeint, solide, aber nichts Großartiges. Ja. Muss ja auch nicht immer großartig sein, oder? Nein. Vor allem, wenn es Freundschaftsspiele sind.
Ja, es sind Testspiele, Freundschaftsspiele nicht. Aber es ist trotzdem ein gutes Stichwort. Ich habe auch ein bisschen in den letzten Tagen die Qualifikationsspiele, die letzten in Europa angesehen, für diese Weltmeisterschaft. Und da muss man ganz einfach sagen, da ist es natürlich anders zur Sache gegangen. Jetzt könnte man sagen, wenig überraschend, weil sich immer nur einer durchsetzen konnte in einem K.O.-Duell. Und ganz extrem natürlich auch gestern wieder, da geht es um taktische Dinge, das ist nicht immer schön, aber das ist dann eben trotzdem jeder Zweikampf entscheidend möglicherweise über dabei sein oder nicht dabei sein. Hier bei Österreich war zumindest aufgrund dessen, dass der Konkurrenzgedanke in den Vordergrund gestellt wurde, auch eine gewisse, sage ich einmal, Reibung da, weil ja manche Spieler sich noch qualifizieren müssen, können, sollen, andere sind wahrscheinlich Fixstarter. Ich bin aber beim Andi. Wir hatten in den letzten 40 Jahren, wo ich mir das schon anschaue, alles bei den Vorbereitungsspielen. Der Andi war sogar bei dem einen oder anderen dabei. Und da waren wir zwischendurch schon fast Weltmeister vor 1990. Dann kam die bittere Realität in Italien.
Dann waren wir Hausmeister.
Dann waren wir Weltmeister. Ja. Und es gab eben auch durchaus vielleicht weniger erfolgreiche Testspiele im Vorfeld eines Großereignisses. Und der Martin war dabei auch bei der Euro 2008, da waren wir Gastgeber. Da war die Vorbereitung 2007, 2008. Da war irgendwie kurz davor, dass selbst der Hickersberger nur einmal weg muss. Ja, also das war, ich sage noch, und dann gab es eine Europameisterschaft, wo sich vielleicht viele auch nicht viel erwartet haben, aber dann war es am letzten Spiel noch möglich, sich für die K.O.-Phase zu qualifizieren gegen ein Deutschland, das sehr nervös war, bis der Ballack getroffen hat. Das heißt, ich will damit nur sagen, es zählt im Juni, im Übrigen, es zählt bei der Nationalmannschaft immer erst dann, wenn es um was geht. Das gilt auch für die letzten Jahre. Also ich bin auch der Meinung, es war ja nicht alles Gold, was glänzt. Wir sind gegen Serbien in der Nations League ausgeschieden. Wir sind nicht aufgestiegen. Wir waren in der Qualifikation im Herbst in einer sehr anspruchsvollen, unter Anführungszeichen, Gruppe am Ende Erster. Und das war auch dort nicht alles Gold, was glänzt. Das heißt, man muss schon die Kirche im Dorf lassen. Ja? Die Mannschaft hat Qualität, aber entscheidend sind die Ergebnisse. Es ist Ergebnissport und im Juni, Juli wird dann darüber entschieden, ob das eine erfolgreiche Weltmeisterschaft war oder nicht. Weil nur dabei sein, das ist der olympische Gedanke, das kann es ja nicht sein, oder?
Kann es nicht sein. Dabei sein ist alles, das oder? Weiß ich.
Na, das hast du, das hast du, Martin, nie genug gehabt in meiner Generation.
Nie vertreten.
Schön dabei waren, aber leider dann in der Vorrunde ist es sich immer knapp nicht ausgegangen. Ja. Und das knapp nicht ausgehen, das hasse ich, weil du musst ins erste Spiel reingehen und das musst gewinnen. Und das habe ich gesehen bei der amerikanischen Nationalmannschaft. Wir haben das erste Spiel gehabt gegen Ghana und dann haben wir gewusst, okay, wenn wir das nicht gewinnen, danach gegen Deutschland und gegen Portugal wird es natürlich brutal schwer. Das Spiel haben wir gewonnen, wie auch immer, und dann eben mit einem Unentschieden gegen Portugal sind wir aus der schweren Gruppe rausgekommen. Zu meiner aktiven Zeit war es halt immer so, na schauen wir mal beim ersten Spiel und hin und her. Das ist dann auch zu wenig. Du hast nur drei Spiele und dann musst du von Anfang an auch ins Risiko gehen und deine Stärken ausspielen und nicht schauen, okay, schauen wir sich mal das erste Spiel an, was passiert. Dann sehen wir eh, was wir beim zweiten oder dritten, vielleicht müssen wir beim dritten mehr Risiko nehmen. Dann kann es schon wieder zu spät sein. Weil so wie beim letzten Mal war dann das dritte Spiel gegen Italien. Da haben wir gut gespielt, aber das war der beste Gegner. Also ja. Gleich von Anfang an loslegen. Und jetzt ist eh das erste Spiel Jordanien, sollte man da nicht gewinnen. Und dann hast du schon mal und die nächsten zwei Spiele einen Sieg rausholen, also das wird dann schon wieder eine ganz andere Situation sein, weil das wird dann schwieriger.
Martin, wie siehst du die Kaderbreite jetzt, auch mit den Einbürgerungen von Paul Warner und Karl Nechukwuemeka? Wie soll man sagen, Ralf Rangnick hat jetzt wirklich, die Qual der Wahl ist jetzt der falsche Ausdruck, aber da werden jetzt natürlich, oder der Kampf um die Tickets bei der WM, die sind natürlich hart umkämpft.
Ja, es ist immer gut, wenn du die Anzahl von Spielern zur Verfügung hast und es einem Teamchef schwer gemacht wird, wenn du im Endeffekt dazu nimmst und weglässt. Ne? Und von daher hast du jetzt nochmal Spieler hinzugekommen. Ich denke trotzdem, dass das Konstrukt vom Gedanken her, die Struktur wird ja die gleiche bleiben. Mhm. Von den Spielertypen her glaube ich, dass Chukwuemeka so ein bisschen mehr Craziness in die Mannschaft mit reinbringt, was der Mannschaft auch wieder einen gewissen Punch gibt. Bei Wanner finde ich, dass er so ein bisschen ähnlicher Spielertyp ist wie der Flo, wie der Grilic. Mhm. Ein bisschen mehr offensiv in den Zwischenräumen, dafür der Flo ein bisschen mehr Struktur von hinten raus und im Defensivverhalten ein bisschen besser. Da ist generell in der Zentrale dann so, wenn du eine Holding Six haben willst, dann ist Seiwald sowieso Nummer eins. Ja. Und das ist immer dann die Frage, wie du es dann anlegen willst. Ne? Von dem her gibt's halt da wieder die ein oder andere Möglichkeit mehr. Und von den Spielen her, also ja, zweite Halbzeit gegen Ghana, der hat mir schon richtig, richtig getaugt. Also muss ich schon sagen, also auch mit der Energie, mit der die Mannschaft dann auch bereit ist, dann noch ein Tor zu machen und noch ein Tor zu machen, das kannte ich so früher ja aus meiner Zeit noch, wo ich gespielt habe. Nein, das war eigentlich immer, ich glaube, so die Stärke von Deutschen oder von den Bayern. Die haben einfach nicht aufgehört und du hast aufpassen müssen. Das hat man gegen Ghana, hat man das schon getaugt. Aber im Endeffekt, so wie es eh schon angesprochen worden ist, sind es jetzt mal so Testspiele, auch in Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft, wo eben in den einzelnen Phasen vielleicht noch ein bisschen nachjustiert wird. Standardsituationen zum Beispiel haben mir jetzt persönlich nicht so gut gefallen. Also speziell gegen Korea, da war schon die ein oder andere brenzliche Situation dabei. Die gilt es noch so ein bisschen
aber
zu finden.
Das ist was Neues. Das war bei der Euro schon, deswegen sind wir ausgeschieden. Ja. Gegen die Türkei. Aber ich finde, das, was ich auch positiv sehe, ist diese, man spürt schon, also zumindest als Zuseher habe ich den Eindruck, ich als ehemalige Nationalspieler das bewerte jetzt, das würde mich hier interessieren, diese Freude und Lust am Gewinnen und auch am Wollen. Ja, also das vermittelt diese Mannschaft und das finde ich natürlich sehr positiv, weil das ist schon ein Zeichen, entweder hat man es oder hat es nicht, das kann man nicht einfach sagen, morgen haben wir es. Ne?
Also und selbst so wie Ghana, zweite Halbzeit haben wir ja alles gelobt, auch wenn die nach dem 2-0 undiszipliniert waren, aber diesen Drang, dass Tor am Tor, dass das Tempo auf hochhältst, das ist die jetzige Mannschaft, die jetzige Generation und das kann man nicht hochbewerten, das finde ich. Aber wenn wir gesprochen haben über Standardsituationen, ich will jetzt nicht ein bisschen Öl ins Feuer gießen, aber Korea ist jetzt nicht unbedingt eine Macht bei Standardsituationen, weil normalerweise spielen sie immer nur mit einem großen Mittelstürmer, mit O oder mit Joe, der hat gestern nicht gespielt, weil der Son als Mittelstürmer gespielt hat. Also normalerweise kommen da vielleicht noch ein, zwei bei einem anderen Gegner, zwei große dazu. Also da geht es dann schon auch, das noch ein bisschen zu verbessern.
Ja, aber für das sind ja die Spiele, also das ist halt das, was dann halt aufgefallen ist. Ne? Und aber weil der Martin gesagt hat, also ich glaube schon, dass jeder Spieler oder du oder ich auch, wo wir gespielt haben, wir wollen ja immer gewinnen. Du gehst ja da rein, nur Es ist immer eine Sache, der kannst du den Gegner von Beginn an beeindrucken mit deiner Art und Weise, wie du ein Spiel startest, ja oder nein. Du kriegst da dann schon recht ein gutes Gespür, Feedback von deinem Gegner. Ja, hoppala, heute kann was gehen oder hoppala, puh. Also die sind noch mehr als bereit, ne? Und das ist immer so dieses am Anfang, ne? Da kriegst du ein gutes Gespür füreinander und daraufhin entwickelt sich halt dann eher dann ab und zu. Auch wenn du dann selber merkst, oh, hoppala, und du musst schon aufpassen, ne, dann bist du nicht mehr so energisch nach vorne, weil du meinst, genau, dieses Selbstbewusstsein, weil der Gegner natürlich auch Signale aussendet und die halt auch versuchen, ihre Stärken reinzubringen. Und das ist immer so diese spannende Phase. Aber natürlich, das, was bei unserer Mannschaft schon ist, sobald die merkt, oh, die sind beeindruckt, die Hammer, dann marschiert die halt komplett gnadenlos drauf los. Und das ist schon eine coole Geschichte, was die Mannschaft jetzt so mitgibt. Und der Funke springt dann relativ schnell über.
Das ist vermittelt diese Mannschaft. Und ich wollte euch niemals unterstellen, dass ihr kein Spiel gewinnen wollt.
Das merken die Fans ja. Darum kommen halt zu Testspielen. Man Euphorie ist jetzt durch die WM. Aber da ist auch immer eine gute Stimmung, weil die Fans genau wissen, okay, es ist nicht alles, wie ich gesagt habe, es ist nicht jede Aktion perfekt. Aber wenn es die Möglichkeit gibt, wo man Gegner überbauen, wo man es mit Leidenschaft, mit Tempo, mit Intensität, mit Ball, nicht nur Intensität, was wir oft in unserer Liga haben, wo wir sagen, hin und her, aber die Intensität ist schön, sondern die Intensität eben mit Tiefgang die Situationen richtig lösen, das macht die jetzige Mannschaft richtig gut und das ist auch sehr schön anzuschauen.
Wenn man auch die Quellen wollen, dann sagen wir, man muss jetzt noch dreimal Sturm gegen Salzburg anschauen.
Es ist ja okay, absolut, Intensität, der Fußball wird ja immer schneller, aber ich kann das in Österreich nicht mehr hören, ja, aber die Intensität war hoch. Da müsste jetzt irgendwo sagen, dass irgendwo ein Fußball spielst, ja,
wo keine Intensität vorhanden ist.
In Zweikämpfen oder so,
das geht nicht mehr. Also, gesagt, erinnert das manchmal an Ping-Pong.
Ja.
Ball hin, Ball her, zweiter Ball, dritter Ball, vierter Ball.
Ball.
Ja, wenn ich das schon höre. Okay, gut, lassen wir das. Ja,
aber jetzt haben wir eine andere Geschichte.
Ja.
Jetzt waren wir 10 Jahre, die Clubmannschaften waren 10, 12 Jahre mit dem sehr erfolgreich, weil Red Bull Salzburg, Sturm Graz, auch LASK hat das eine Zeit lang gemacht, erfolgreich. So, jetzt haben die Nachwuchstrainer, übernimmst du das? Weil wir wollen ja das war die Ausbildung so. Puh, und jetzt hast du dann...
Spiel mit dem Ball, das dauert
natürlich. Spiel mit dem Ball, da hast du fast eine Generation halbwegs verbrannt. Jetzt nicht mein Spiel mit dem Ball. Das wird die Schwierigkeit, die Herausforderung sein für die nächsten Jahre. Und da sind natürlich alle ÖFB-Mitarbeiter, vor allem die Trainer gefordert, Herr Stranzl.
Ne?
Trainer.
Ne? Ja, aber das ist ja... Also auch ich als Verteidiger habe es ja auch mehr gemacht, mit dem Ball zu spielen. Ne? Auch wenn man es ab und zu nicht so gesehen hat, aber auch ich habe Tore gemacht und es hat ja trotzdem, mit dem Ball macht es ja natürlich mehr Spaß. Deswegen sollte ja der erste Step sein in der Ausbildung. Ja,
so beginnt ja jeder zum Fußballspielen, oder?
Spiel mit dem Ball.
Mit dem Ball.
Und das sollte ja in erster Linie zu Beginn jedes Fußballer-Kindes oder du kriegst einen Ball geschenkt, du laufst mit dem Ball durch die Gegend, du läufst über die Wiese, du beschäftigst dich damit, bevor du überhaupt über andere Inhalte drüber nachdenkst und so. Aber trotzdem ist es ja, weil es ja jetzt dieses Thema ist, ne, die Frage, was ist einfacher zu vermitteln? Schieß den Ball vor, lauf hinterher und hol ihn zurück oder ne, Arbeit mit dem Ball, fintieren, Gegenbewegung, ja, gegen die Pressing-Situation auslösen. Ne? Ja. Ist ja natürlich, das kostet mehr Zeit, das ist intensiver, auch für die Spieler und für den Trainer. Hast du die Zeit überhaupt? Ja, und da sind wir, ich denke, im Nachwuchs hast du die Zeit schon. Da kannst du auch
Aber in den Clubs und in den Akademien, weil die Nationalmannschaft hat ja
nur ganz wenig. Deswegen sage ich ja, in der Ausbildung ist es ja dann wichtig, die Zeit da zu investieren, die Spieler abzuholen und diese Drucksituationen, die halt dann entstehen, dementsprechend auch, wenn ein Fehler passiert, dann passiert er halt da. Wen juckt's da? Es geht ja nicht darum, dass du im Nachwuchs Meister geworden bist. Ich sage dann immer so ein bisschen süffisant, mich hat kein einziger Journalist oder irgendein Trainer gefragt und im Nachwuchs Meister geworden oder Torschützenkönig oder hat interessiert keinen. Es ist wichtig, dass du da oben ankommst und dann mit deiner Art und Weise Fußball zu spielen, nicht Fußball zu kämpfen, Fußball zu spielen, bestehen kannst in einer Profimannschaft, in einer Top-5-Liga. So.
Jetzt habe ich noch eine Frage an dich, wie du das siehst, weil jetzt seit Jahren machen wir da ein bisschen Gedanken. Es ist ja, man sieht ja, die Top-Mannschaften, die spielen ja alle von hinten raus, teilweise mit viel Risiko, aber in die Top-Ligen sind ja die Spieler alle technisch perfekt. So. Jetzt nehme ich das Beispiel Österreich.
Die Nationalmannschaft.
Nein, Österreich, so ist ja wurscht, die Mannschaften jetzt. Versuche ich zuerst meiner Mannschaft einmal in der gegnerischen Hälfte das Spiel mit dem Ball richtig beizubringen, dass wir Torschancen kreieren, dass wir Flügelspiel haben, alles was gibt. Oder fange ich so wie bei uns hinten an? Jetzt nehme ich das Risiko in Kauf, dass ich von hinten rausspiele, dass ich dann in die gegnerische Hälfte komme. Da habe ich aber keinen Plan, weil Spiel mit dem Ball haben wir noch nicht so. Also ich fange zuerst einmal in der letzten Kette an, statt vorne. Da denke mir ich jetzt seit Jahren, ob man das nicht irgendwie umsetteln muss, dass man sagt, okay, wir müssen zuerst einmal schauen, dass wir richtig gute Ideenlösungen haben in der gegnerischen Hälfte. Und dann fange ich erst von hinten mit dem Tormer oder mit dem Innenverteidiger zum Rausspielen an. Sieht man oft auch bei vielen Nachwuchsnationalmannschaften, wo die Spieler viel Druck kriegen, weil sie es einfach noch nicht so richtig beherrschen. Natürlich haben die dann auch ein bisschen Angst, eine gewisse Unsicherheit. Und darum glaube ich, dass das irgendwie nicht relevant ist, wenn ich weiß, okay, jetzt nehme ich das Risiko von hinten rausspielen in Kauf. Und wenn der Ball über die Mittellinie kommt, wissen die Stürmer ja dann trotzdem nicht oder die Offensivspieler, wie es dann weitergeht. Und das ist für mich eigentlich ein bisschen kontraproduktiv. Wie seht ihr das?
Ist ja so, ist ein Teil eines Trainings oder Teils einer Planung. Dass du natürlich, das Spiel im letzten Drittel ist ein irrsinnig wichtiger Baustein. Und genauso ist ein wichtiger
Baustein. Das ist der schwierigste Baustein.
Diese Kreativität, Lösungen zu finden. Natürlich kannst du sagen, wenn wir im letzten Drittel sind, Spielzüge zu trainieren, unter Anführungszeichen, nur du weißt ja selber, die Situationen, die ändern sich ja. Es ist nicht, dass der Vorteil im Spielaufbau ist, wenn du sagst, der Gegner stellt zu und wir wollen uns von hinten herauskombinieren, ist ja ein statisches Bild. Das heißt, die Startpositionen sind klar.
Ja.
Das hast du ja im Angriffsdrittel nicht, weil das ist immer permanent dynamisch. Also das ändert sich immer. Wo kommst du rein? In welcher Höhe kommst du rein? Mehr weiter rechts, links, Mitte? Also es ändert sich ja immer. Wenn du von hinten aufbaust, hast du eine Startposition. Deswegen ist das ja einfach. Unter Anführungszeichen natürlich, der Gegner läuft an, aber es gibt dann Stilmittel, wo du sagst, wo sich die Spieler hinbewegen, Spiel über den Dritten zum Beispiel, ist ein Thema, wo du das sehr gut mit den Jungs trainieren kannst. Umgekehrt ist es im Angriffsdrittel halt umso schwieriger, weil sich die Situationen ändern. Plus, also ich bin jetzt kein Freund davon, zu sagen, den Jungs die Laufwege zu sagen, wo sie hinzulaufen haben im Angriffsdrittel, um Situationen zu schaffen oder zu kreieren. Weil dadurch löst du ja wieder diesen Hebel auf mit Kreativität. Wir wollen kreative Spieler finden. Deswegen glaube ich, ist schon part of the game zu sagen, okay, den Spielern das so zu schulen oder beizubringen, immer stetig aufeinander zu reagieren. Kommt mein Mitspieler entgegen, öffnet dahinter einen Raum. Der Raum kann wieder bespielt werden mit Pass, mit Laufmuster. Also das ist ja das, was du den Jungs dann da beibringen solltest, dass sie dieses Raum-Gegner Verhältnis immer wieder.
Mitspieler, genau, bewegt sich, genau, wo geht der Raum auf?
Das ist natürlich,
dann erkennen.
Das ist natürlich dann die große Kunst im Trainingsbetrieb oder dann auch im Spiel, dass die Jungs das halt dann verstehen, lernen oder umsetzen. Und das dauert halt einfach. Wir müssen halt einfach auch weg von diesen Mikro- oder Makrozyklen, wo du trainierst in der Ausbildung, zu sagen, ja, jetzt habe ich das 2, 3 Wochen, 4 Wochen trainiert. Jetzt müssen wir es verstehen, das ist völliger Bullshit. Das funktioniert nicht in so einem kurzen
Zeitraum. Oft ist es halt nur so, dass sie es dann von hinten rausspielen und dann, wenn der Ball irgendwo zur Mittellinie kommt, dann gehen da die Ideen aus. Da meine ich halt die Risikoabwägung, weil es ist schon gut, wenn ich mich hinten aufstelle und ich will auch, dass die Mannschaften spielerische Lösungen finden. Aber teilweise ist es dann so, dass in der Offensive Mann gegen Mann hast.
Mehr Gegenspieler.
Ja, aber dann hast du hinten in der letzten Kette beim Gegner Mann gegen Mann und dann muss ich halt schon mal den langen Ball ausspielen. Und das meine ich halt. Dieses Erkennen, man kann den Kindern oder den Jugendlichen nicht immer nur vorgeben, nein, wir spielen auf Teufel komm raus, hinten kurz und wir locken den Gegner, sondern nein, ich muss schon das ganze Spielfeld scannen und wenn ich sehe, ui, da rechts außen von uns ist viel schneller wie der linke Verteidiger, dann gibt es einen langen Ball drüber und dann hast du ein Laufduell, das gewinnst. Und da musst du halt schon auch den Spielern lernen, dass sie schon eine Selbstverantwortung haben, dass sie während dem Spiel erkennen, wo hat der Gegner seine Stärken und seine Schwächen. Da kannst du nicht als Trainer immer noch alles vorgeben in der Besprechung vorher. Nein, die Spieler müssen einmal einen Spielverlauf erkennen und dann wissen, okay, da haben wir eine Situation, die müssen wir jetzt öfters ausnutzen, dann können wir erfolgreich sein.
Versucht jetzt wieder den Bogen zur A-Nationalmannschaft zu spannen. Zwei Spieler, die diese individuelle Qualität zweifelsohne besitzen, sind ja Kalnitz, Okwemeka und Paul Wanner. Jetzt gibt es noch die Diskussionen darüber, wo ist von den beiden die Idealposition? Braucht es überhaupt eine Idealposition? Paul Wanner spielt zum Beispiel bei der PSV Eindhoven, oft auf der Doppel-6, also auf der 6er Position. Viele sagen offensiver Mittelfeldspieler, da ist er ideal aufgehoben. Wie siehst du diese Diskussion?
Ich hätte eigentlich auch geglaubt, dass er mehr ein offensiver Mittelfeldspieler ist, so wie bei Bayern der Lennart Karl, so über die Seiten einen super linken Fuß. Jetzt hat er in der Nationalmannschaft gespielt auf der Halbposition, eins ist fix, wenn er spielt auf der Halbposition, brauchst du einen defensiv richtig starken Spieler neben ihm. Das ist, glaube ich, eher mehr der Spieler ist, der mit dem Ball am Fuß seine Qualitäten hat. Und Chukwuemeka, der Chuki, sage ich immer nur, der ist natürlich schon, der hat noch mehr Zug zum Tor, sieht man immer wieder. Wenn der einen Ball hat, der ist noch ein bisschen verspielt, weil statt dass er schießt, macht er mit seinen langen Haxeln noch ein paar Tricks. Aber das ist halt schon eine Spielfreude, eine Kreativität, die wir so in dem Sinne noch nicht gehabt haben und darum tun beide der österreichischen Nationalmannschaft richtig gut.
Ich wollte nur sagen, du hast ja bei Positionen sowieso, Sabitzer spielt beim BVB anders als in der Nationalmannschaft.
Leimer, Rechtsverteidiger, ja, Linksverteidiger, Leimer spielt offensiv.
Ja, und wir hatten die Diskussion über Jahre mit Alaba, der bei Koller woanders spielen wollte als bei den Bayern. Also das heißt, ich würde sagen, dann sind wir wieder beim Punkt, die Qualität eines Spielers ist ja nicht nur, was die Position betrifft, sondern die zeigt sie wohl, glaube ich, insgesamt im Laufe eines Spiels, ne? Welche Möglichkeiten und wie er ihm erkennt vielleicht Situationen.
Du sagst es ja gerade, ne? Also die Positionen dann auch zentral, also das kann ja immer wieder wechseln, wenn man eine Linie höher geht, hat man ja gestern auch mit Xaver Schlager zum Beispiel dann auch gesehen, der dann wieder super Tor vorbereitet, weil er erkennt, er läuft eine Tiefe hinten durch und legt den Ball quer. Also da hast du ja viele Möglichkeiten und da sind halt wieder diese untereinander, die Abstimmung, wo bewege ich mich hin, wo geht ein Raum auf, wo geht ein Raum zu. Spieler reagieren untereinander und da ist halt jetzt, würde ich jetzt auch nicht so sagen, direkt so festlegen, jeden einzelnen Spieler auf eine Position, relativ flexibel bleiben. Und seine Stärken halt trotzdem.
Er ist dabei.
Trotzdem seine Stärken.
Aber wird es Härtefälle gehen? Weil das würde mich schon interessieren. Weil
jetzt waren 28 Spieler einberufen, ja, Röber und Schöpf verletzungsbedingt nicht im Einsatz. 26 werden wahrscheinlich im Kader sein.
Nein, es dürfen nur 26, die FIFA. Ja.
Also aber man kann Spieler dann nachnominieren, glaube ich, wenn sich jemand verletzt.
Du nimmst, das habe ich damit gemeint. Du nimmst 23 plus 3. Ja. Der Teamchef hat gesagt, er möchte vor den beiden letzten Testspielen, also im Mai, den Kader bekannt geben. So. Da wird es wohl Härtefälle geben müssen, oder?
Ja, das ist für jeden Turnier so. Bei einer EM, WM wird es sicher Spieler geben, die Hoffnungen haben, dass bei der WM oder bei der Endrunde dabei sind. Naja, ich glaube schon, dass die in den letzten Jahren die Basis gelegt haben, dass die Mannschaft jetzt so erfolgreich ist, dass sie schon ein bisschen einen Bonus haben. Das ist ganz logisch. Und da reden wir aber jetzt schon von Spielern, die 60-80% der Spiele von Beginn an gespielt haben, also die wirklich einen Impact gehabt haben. Die anderen, die dann vielleicht eingewechselt worden sind und schon auch immer wieder dabei waren, für die könnte es schon noch einmal eng werden. Das ist aber keine Frage.
Wen diskutieren wir da? Wurmbrand, Weimann, sage ich jetzt zum Beispiel, Querfeld. Gernot Trauner, glaube ich, brauchen wir leider nicht diskutieren, der ist verletzungsbedingt. Florhutz, das sind alles Spieler.
Naja, schau, jetzt ist Wanner, Chukwuemeka dazugekommen.
Die nehmen natürlich zwei Plätze weg.
Die nehmen zwei Plätze weg und das kannst ungefähr, für die wird es eng, die wahrscheinlich die Positionen spielen.
Grüll habe ich vergessen.
Wenn wir jetzt über das reden, wer wo spielt, jetzt haben wir einen Sabitzer, der spielt gerne auf einer Halbposition im Mittelfeld. Es ist ja schön, auf der Halbposition im Mittelfeld ist ja herrlich zum Spielen, weil aus den Ballen auf die Außenpositionen eine Etappe weiter vorne ist schon wieder schwieriger. Und dort brauchen wir dann aber die kreativen Spieler. Mhm. Also wir kennen ja mehr mit 6-7 absolute Klassenspieler, die auf der Halbposition im Mittelfeld richtig gut sind. Seiwald, Schlager, Leimer, wenn er nicht irgendwo auch im Mittelfeld eigentlich zu Hause, dann hast du den Wanner, dann hast du den Sabi, der auf der Position spielt.
Der kann das genauso spielen.
Nein, der Baum ist für mich schon einer, den musst du offensiver, weil der hat schon ein Raumgefühl.
Aber er könnte spielen, ne?
Aber ich habe jetzt eine andere Frage, weil ich bin ja, was der bei den Verteidigern, das war ja nicht so mein Leben. Wen würdest du jetzt bei den Innenverteidigern momentan da sehen, der bei der WM im Kader dabei ist? Weil da haben wir ja auch über Angebot.
Welche zwei beginnen? Stand jetzt.
Für mich?
Ja.
Lienhardt und Danso.
Starke Aussage, weil?
Weil sie mir aktuell von so, wie sie gespielt haben, am besten gefallen haben. Ich sage nur die Frage, ob sie fit bleiben.
Mhm. David Alaba, Thema Fitness. Einsätze bei Real Madrid?
Das ist ja das, also auch für ihn wäre es zu wünschen, dass er mehr Spielzeit jetzt auch wieder als Spielpraxis beim Verein bekommt, weil das spreche ich aus eigener Erfahrung, das kannst du einfach nicht wegdiskutieren, ab einem gewissen Alter auch. Und wenn du halt Verletzungen gehabt hast, der Körper braucht halt einfach auch wieder seine Zeit, um zurückzukommen, plus dieses Gespür auf dem Platz, diese Abstände zu haben. Und das kann man einfach nicht wegdiskutieren. Und das ist gestern im Spiel halt auch ein Stück weit aufgefallen dann, wo er eingewechselt worden ist. Ist ein toller Spieler, überragende Persönlichkeit. Ich glaube, diese Persönlichkeit, die braucht auch die Mannschaft. Da braucht man gar nicht drüber diskutieren. Er ist einfach ein brutaler Mehrwert auch für die Stimmung in der Mannschaft, was Leadership und allem, was dazugehört, betrifft. Was aber das Thema erste Elf betrifft, das müssen sowieso dann die Trainer da entscheiden. Und deswegen wäre es halt wichtig, dass er da noch mehr Minuten in seinen Beinen reinbekommt, um eben auch wieder dieses Gefühl für Raum, Situation, Gegner einfach zu bekommen. Und genauso auch bei Lienhardt und bei Danzo, dass die halt fit bleiben. Ne? Weil das ist halt sowieso das
Wichtigste. Auch spielen bei Tottenham, genau. Ne? Weil die sind jetzt in Abstieg, sie vor einem neuen Trainer. Also da muss man erst schauen, ob der dann die Spielminuten hat. Nicht, dass zum Schluss der Alaba mehr Minuten hat wie er.
Bei Tottenham, der Zerbi, neuer Trainer von Kevin Danzo. Ja. Also die drei hätten wir schon einmal. Friedl
hat mir auch gut gefallen. Gut, ja. Hat auch, ist halt immer auch die Geschichte, ne? Willst du einen Linksfuß auf der IV, linker IV ja auch haben, ist ja auch wichtig dann für den Spielaufbau, für die Spielfortsetzung. Sehe ich auch so, also das ist die vier.
Ja. Wie wäre es so bei Maximilian Wöber? Der kann ja auch dann Linksverteidiger spielen, Außenverteidigerpositionen ist ja vielleicht auch...
Bei dem muss man schon sagen, der hat ja manchmal gespielt, obwohl er von einer Verletzungspause gekommen ist und dann waren wichtige Spiele, wo man gedacht hat, ui, der kommt aus einer Verletzung, das kann ein bisschen gefährlich werden und dann war er für mich der beste Innenverteidiger. Mhm. Also hat er da richtig gut gespielt. Darum war zuerst mal eine Frage, also wir haben auf der Position wirklich ein Überangebot, ein junge Querfeld. Also da sind schon noch Spieler dabei, was du sagst.
Und dann hat er jetzt zweimal der Svoboda, der ja vor seinem Kreuzbandriss übrigens auch schon dabei war, gespielt. Dann ist der Affengrube, ich meine, der spielt in La Liga. Und ich könnte jetzt nur sagen, es gibt mit Baidu, der momentan bei der 21er spielt, jemanden, der in Frankreich um die Meisterschaft spielt.
Also wir machen es kurz.
Sehr
Stammelf. Wäre der jetzt die Nummer 1, wenn
man das aber auf der Position machen
wir Innenverteidiger mit Alaba und dann von dir genannt.
Martin, machen wir es kurz. Martin, nicht reaktiviert werden.
Nein.
Das
nein,
Gott sei Dank. Er schießt dann den Tor, jetzt kenne ich mich gar nicht mehr aus, wenn er drei Tore geschossen hat.
Nein, aber da sind wir mit Sicherheit gut aufgestellt. Wie siehst du es bei der Position Außenverteidiger? Im Mittelfeld haben wir ja auch ein Überangebot. Jetzt haben wir gesagt, Seiwald, Schlager, Leimer. Soll Leimer dann rechts hinten oder links hinten spielen, ohne dass ich da jetzt Philipp Mwene aus der Mannschaft rausreden möchte?
Der Außenverteidiger ist eher, also da haben wir jetzt nicht das Überangebot.
Ne? Bosch haben wir ganz vergessen, kann auch Innenverteidiger spielen. Nee, ja. Hat aber auch aufgezeigt, Wahnsinn. Also.
Ja, Bosch über außen rechts war auch immer eine Bank, war auch gut.
Kopfballstark im Übrigen.
Ja, Kopfballstark, genau.
Auch offensiv dran.
Offensiv,
auch,
defensiv, Kopfball.
Also ist gesetzt auch Bosch.
Im Kader. Ja, im Kader. Ist halt die Frage dann. Gegen wen spielst du? Wie ist die Spielanlage? Wie willst du es anlegen? Linke Seite finde ich, hat Brass einen ganz großen Step dieses Jahr in der deutschen Bundesliga gemacht. Der hat gerade mal richtig gut gefallen auch.
Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, spielt dort auch auf verschiedenen Positionen. Also da sind wir dann wieder beim Thema. Ja. Diese Variabilität, diese Vielseitigkeit der Spieler, sicherlich eine Stärke auch.
Ja. Klar, aber wenn du eine herausragende Stärke hast, dann wäre mir das eigentlich noch lieber.
Also du siehst Brass eher als Linksverteidiger?
Aktuell schon, ja.
Ja. Andi, Außenverteidigerposition?
Ich will jetzt ein Beispiel nennen. Conny Leimer, der ja bei Bayern als rechter Verteidiger oder als linker Verteidiger fantastisch spielt. Und da hat er aber vor ihm einen Olise oder einen Luis Diaz oder einen Lennart Karl. Die sind natürlich alle das Beste, was es gibt in einem 1 gegen 1 in Europa momentan. Mit ein paar anderen natürlich. Haben wir das in Österreich? Nein. Jetzt ist natürlich Conny Leimer mit seiner Spielweise, kann das gar nicht einmal genauso anlegen wie bei Bayern. Weil da gestern ist er auch oft mit nach vorn mitmarschiert. Zwei, dreimal muss ihm der Ball durchgesteckt werden in richtigen Zeitpunkt. Dann rennt er Love Store, so ist der Pass nicht gekommen. Dann hat er auf einmal nicht mehr diese super Aktionen nach vorne. Also darum meine ich, man muss das.
Dann war defensiv natürlich.
Genau, dann fällt er hinten. Also das ist schon unterschiedlich, wenn du jetzt sagst, er spielt einen super rechten Verteidiger bei Bayern München. Ob er nicht in Österreich vielleicht im Mittelfeld ein bisschen eine Etappe weiter vorn besser war, weil wir sind dann schon mit Schlager, Seiwald, Leimer, na, da möchte ich schon die Gegner sehen, wenn die hinten irgendwie was spielen wollen. Das war ja unsere große Stärke, wenn man ehrlich ist. Diese Intensität, sage ich jetzt wieder, gegen einen Ball haben wir in den letzten Spielen nicht mehr gehabt. Und darum glaube ich, mit einem Leimer noch ein bisschen weiter vorne in der Nationalmannschaft wäre schon ganz gut.
Das vielleicht eine Möglichkeit. Nicht? Es kommt wahrscheinlich auch immer darauf an, gegen wen du spielst. Nicht? Und nein, der Leimer ist natürlich offensiv.
Der
ist ein
rechter Verteidiger für mich schon defensiv. Ja. Der hat eine gewisse Härte, Aggressivität. Bei einer WM musst du schon dazwischen hauen auch ein bisschen, also das könnte man dann schon so vorstellen.
Die Qual der Wahl.
Ja, und eine Etappe weiter vorne haben wir noch gar nicht über Romano Schmid oder Wimmer geredet, also wirklich unglaublich viel Qualität vorhanden, ganz vorne.
Ja, das sind andere Spielertypen und der Rangnick spielt ja anders, weil die Außenpositionen kommen ja dann nach innen. Und dort ist es ja so, dass eben bei Bayern die Außenspieler auf der Linie hängen, weil die wollen sie isolieren, dass die den Pass kriegen, dass die heute starke 1 gegen 1 ausnutzen können.
Ja, aber schon, aber jetzt gegen Ghana oder jetzt auch gegen Südkorea gesehen, wo die Außenverteidiger schon teilweise sehr hoch gegangen sind und dann auch da eine Position zum Überladen war, ne? Wo sich dann ein Sechser nach hinten reinfallen lassen hat im Spielaufbau und man versucht hat, überladen von einer Seite, Überzahl zu schaffen und so. Also ist auch nicht, ja, aber wie man es halt anlegt. Ne?
Na, und wenn der Wimmer spielt, der will natürlich mehr über die Seite kommen mit seiner Dynamik, mit seiner Schnelligkeit, als dass er da auf engstem Raum da mit kombiniert. Da ist der Romano Schmid wieder ein ganz anderer Typ. Nicht? Also das muss man abwarten. Und der Teamchef kennt seine Spieler jetzt seit Jahren, der weiß ganz genau Stärken, Schwächen. Und wir brauchen jetzt eigentlich noch nicht so viel darüber diskutieren, wie die Spielanlage sein wird, sondern er wird wissen, er wird jetzt seine 20, 26 Spieler haben und dann muss er zum Schluss zwischen den und denen entscheiden und das wird sicher keine leichte Entscheidung, auch vom hauptsächlich vom menschlichen Standpunkt.
Ja, aber ich glaube, ich weiß nicht, so wie ich das mitbekommen habe in den letzten Jahren, wenn Österreich bei Großereignissen war, die Trainer natürlich schon überlegen, auch die drei Gegner, die einmal zunächst sind, wen kannst du da auch brauchen im Laufe so eines Spiels? Nicht? Also du musst schon Überlegungen haben. Du kannst nicht sagen, jetzt nehme ich vielleicht gerade die 26 und dann sind zwei, drei, die mir vielleicht aber in gewissen Spielen ein gewisses
Tool geben. Ja, aber das ist die Nummer 23, 24, nein. 25, 26, glaube ich. Das ist dann schon 14, 15, 16 vielleicht.
Das Thema wird halt jetzt sein, jetzt geht die Saison überall in die heiße, entscheidende Phase und das ist ja auch, also wir reden ja jetzt über ein Zukunftsszenario, wo noch so viel passieren kann, ne? Thema Belastung und Verletzung. Und
hoffen wir, dass alle fit
sind. Wir hoffen natürlich, toi, 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 das wäre allen zu wünschen, aber auch wieder aus eigener Erfahrung, das kann ganz schnell gehen und dann bist halt nicht dabei und bist verletzt und auf einmal tut sich eine Baustelle auf irgendwo, die wir nicht haben wollen. Und das ist halt, ne? Du musst schauen, dass du fit bleibst, dass du gesund bleibst. Das gilt bei den IVs überall und auf den anderen Positionen. Deswegen müssen wir abwarten. Und wenn der eine oder andere jetzt wieder mehr Spielzeit bekommt, ist auch wieder, also ich glaube schon, Andi, du warst ja eh dabei bei den Turnieren. Mitentscheidend ist halt natürlich auch, mit welcher Form du da mit reingehst.
Aber Andi, das würde mich interessieren, mit welcher Rolle rechnest du von Marko Arnautović bei der kommenden WM?
Ja, wie gesagt, wir müssen die nächsten Wochen abwarten, wenn er jetzt mit Roter Stern Belgrad Meister wird, spielt und unterbrochen, schießt die Tore und dann wieder spielen. Ist ja gar keine Diskussion.
Ja, und Michael Gregoric, Sascha Kalajdzic.
Aber ja.
Na, vor allem, ich glaube auch, was die. Sind wir wieder bei der Intensität, ja. Das wird ja auch oft diskutiert. Wer ist da ganz vorne? Michael Gregoric, passt er besser rein, weil er läuferisch stärker ist, hat auch immer seine Tore gemacht. Marko Arnautović natürlich, hast du auch gesagt, war mit, wenn nicht der beste Spieler, den du jemals trainiert hast. Deswegen gibt es ja da unterschiedliche Herangehensweisen und auch Sascha Kalajdzic dürfen wir nicht vergessen. Darf sich der, wenn der jetzt fit bleibt, auch Chancen ausrechnen, von Beginn weg dabei zu sein?
Im Kader oder vom Beginn?
Nein, im Kader ist als erstes die Frage.
Nö, normalerweise schon. Also das glaube ich schon. Er ist jetzt auf einem guten Weg. Wird von Woche zu Woche noch lange an Verletzungen braucht. Halt. Und das ist für ihn jetzt unter Anführungszeichen idealer.
Ja, und er gibt da was, Entschuldigung, weil ich vorhin gesagt habe, er ist nämlich ein Spieler, der in der sogenannten Box, Strafraum hat man früher
gibt
gesagt.
Gibt da eine Qualität.
Das meine ich, das ist, und da weiß ich nicht, ob es da einen vergleichbaren Spieler gibt. Nicht?
Weil, nein, der Gregerl ist auch kopfballstark, aber der Sascha ist noch
einmal das andere,
ist noch ein bisschen
anderer. Das ist so etwas Unerwartbares, finde ich, in seinen Aktionen, was ganz Unkonventionelles, kann man jetzt auch vielleicht sagen, weil er in keiner Akademie ausgebildet wurde, das kommt dann auch wieder dazu.
Aber der war ja Ewigkeiten ein Sechser eigentlich, defensiv im Mittelfeld gespielt.
Wer hat ihn dann zum Stürmer
gemacht? Dann hat er Ernst Baumeister, der umgeschult als Mittelstürmer, weil bei Admira Amateure einen Stürmer braucht hat. Und das ist aber dann, das ist dann die Qualität wieder. Die Größe, die Schlitzohrigkeit, also der hat schon seine Qualitäten, aber wir müssen davon ausgehen, er muss jetzt fit bleiben und muss beim LASK wirklich Woche für Woche immer stärker werden. Dann wird er der österreichischen Mannschaft sicherlich helfen. Eben in gewissen Situationen dann, wo ich jetzt der Meinung bin, wenn er mitfährt, wenn ich drei Stürmer habe, ist ja da, sind der Hansa-Stürmer spielt und die anderen sind die Nummer 13 und Nummer 16 vielleicht, weil die musst du immer rechnen, dass die reinkommen. Der eine, der sechste Innenverteidiger wird jetzt nicht so viel spielen, wird nicht so notwendig sein.
Der dritte Tormann, wer sind für euch die drei Torhüter?
Boom.
Da tut sich gerade was.
Also, Konsul Lindenberger.
Ich wollte ja nach Israel holen für die Defensive. Torhüter, es gehört zur Defensive dazu. Ja. Nein. Ist schwierig momentan. Ja,
Benz hat
Wiegele, Benz zeigt immer auf. Benz, Schlager natürlich, weil die letzten Spiele gespielt haben. Dann hast du Wiegele,
Laval.
Also das ist schon...
Wiegele macht halt von der Statur her brutal viel her. Habe jetzt leider
2 Meter und 5 Zentimeter.
Leider jetzt wenig bei der Nationalmannschaft, was das Thema Spiel mit dem Fuß, Situationen betrifft. Macht viel, also wie gesagt, wäre jetzt für mich so ein Parade-Torwart. Und bei den anderen Benz und Schlager, ja, das sind eh die immer dabei waren. Benz hat gestern richtig gut gehalten, halt auch. Mit dem Fuß halt richtig gut, ist aber ein Thema, was Standardsituationen betrifft, aufgrund, die werden halt immer mehr Richtung Tor und ist halt auch gefährlich, war ja bei der letzten, bei der Europameisterschaft dann auch. Ja, und das ist halt so, was man halt dann abwägen muss. Ne? Und ja, es kommt aber auch darauf an, wenn du als Verteidiger dementsprechend agierst, dass du den Torwart den Raum freischaffst. Es gibt verschiedene Herangehensweisen. Ne?
Also, aber ja, und immer Erfahrung. Ne? Wiegele, natürlich wird er mit seiner Größe die beste Strafraumbeherrschung haben. Aber willst du ihn bei der WM kleines Tor stellen, wenn er jetzt ein Länderspiel gerade einmal Halbzeit gespielt hat oder so?
Laval ist auch nicht gerade klein. Der bringt auch eine gute Statur mit. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Wir sind natürlich.
Sind genug Trainer da.
Du hast
Torwarttrainer.
Schon zwei.
Aber drei, oder?
Drei. Auf der Bank habe ich zwei gesehen.
Okay.
Zwei Torwarttrainer. Da haben sich auf einmal so viele Leute beim Aufwärmen.
Wo bin ich da? Weil der Andi hat es einmal gesagt, auch im Podcast mit Marc Janko, hast du gesagt, es sind jetzt mehr Torhüter als Stürmer im Kader.
Ja, also ich rede jetzt von Rennenmitteltürmern.
Ja.
Anatovic, Gregoric, Kalajdzic. 4 Torhüter. Jetzt habe ich mir gedacht, was ist, wenn die Schusstraining machen? Ich muss immer ein Tormann zuschauen.
Ja. Aber bleibt natürlich spannend, wer dann alle am Ende im natürlich. Also das ist schon unseren Zuseherinnen und Zusehern auch bewusst. Also bleibt natürlich sehr spannend, werden wir ganz genau verfolgen, wer dann alle im WM-Kader dabei ist. Martin, noch ganz kurz seine Einschätzung, weil da auch viel darüber diskutiert wird. Gruppengegner Jordanien, Argentinien und Algerien. Was muss der Anspruch der österreichischen Nationalmannschaft sein? Welcher Platz am Ende in der Tabelle? Sind wir uns einig, oder Martin?
Der Erste?
Hätte ich auch gesagt. Nein, Weltmeister, das wäre ein bisschen vermessen. Ich hätte gesagt, der Zweite.
Ja, aber jetzt willst du dann gleich gegen Spanien spielen?
Naja, unbedingt. Immer gegen die Besten, oder? Erst Argentinien, dann Spanien. Ja,
jetzt haben wir in der Europameisterschaft den ersten Platz in der Gruppe geholt, wo keiner damit gerechnet hat. Und
das ist eine gute Herangehensweise.
Ich bleib positiv.
Der war lange in Deutschland, merkst du das?
Und warum nicht den ersten Gruppenplatz mit 2 Siegen und Unentschieden?
Erster Gegner Jordanien. Gut,
das wird das Unentschieden und dann die 2 Siege gegen Argentinien, 3-0.
Na, kann ja sein, ja. Na, viele sagen natürlich auch, Algerien, spielstarke Mannschaft, wissen wir. Gibt es seit Nuri von Manchester City, dann natürlich Mahrez, der ist jetzt schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Massa, deutsche Bundesliga.
Naja, Algerien ist eigentlich eine Nationalmannschaft, Frankreich B. Ja. Also das wären viele, die in Frankreich in der Nationalmannschaft spielen könnten, die halt nicht gegen einen Papier
oder so. Das soll ja auch nicht überheblich oder irgendwas bringen, aber ich glaube schon einfach, speziell in der Gruppenphase, dass man da schon mit der Art und Weise, so wie wir die Spiele bestritten haben, dass da schon was richtig Gutes geht. Also, dass man da schon nicht zu tief oder zu klein stapeln sollte. Also,
auch. Nein, und er hat recht, ich meine, bei der Europameisterschaft war wahrscheinlich nur ausgeglichene Gruppen, ne? Mit Frankreich, Niederlande und Polen. Ne? Also da Gruppensieger, und das hat die Mannschaft jetzt da im Hinterkopf. Also sie müssen wissen, sie müssen alles abrufen, Spielverlauf muss perfekt sein, dann ist viel möglich. Aber auf der anderen Seite, wenn wir ein bisschen ein Pech haben und wie gesagt, die 2, 3, 4 ganz wichtigen Spieler sind nicht in dieser Form, die dann einen Unterschied haben, dann kann es nochmal enger werden. Also überheblich brauchen wir nicht werden. Aber wir brauchen ja nicht das eigene Licht und den Scheffel stehen. Also das brauchen wir auch nicht.
Du hast die Europameisterschaft erwähnt. Ich glaube, wir brauchen jetzt nicht herumrennen. Eine Europameisterschaft ist qualitativ die größere Herausforderung. Insofern ist wahrscheinlich bei einer Weltmeisterschaft zu Recht die Erwartungshaltung enorm. Das hat übrigens auch diese Nationalmannschaft ja auch selbst diesen Anspruch. Und ich glaube, nachdem es ja 48 Mannschaften sind, es eine Zwischenrunde gibt, dann wünsche ich der Nationalmannschaft 8 erfolgreiche Spiele.
Natürlich, das tun wir alle, wir drücken die Daumen. Und dass diese WM jetzt mit 48 Teams sehr speziell ist, das beweisen auch die WM-Playoffs. Schweden hat sich qualifiziert gegen die Polen, weil wir jetzt gerade über die Polen gesprochen haben, ohne in der WM-Quali ein einziges Spiel zu gewinnen.
Und die waren weit hinter Kosovo, ne?
Genau. Kosovo, leider aus Sicht von Franco Foda, ehemaliger Nationalteamtrainer, wissen alle, ausgeschieden gegen die Türkei, Bosnien und Herzegowina hat sich tatsächlich gegen die Italiener qualifiziert im Elferschießen. Italien zum dritten Mal in Folge nicht bei einer Weltmeisterschaft dabei. Und
Kongo.
Die Demokratische Republik Kongo und der Irak haben sich zum zweiten Mal in der Historie für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Und irgendeinen Europäer habe ich noch vergessen.
Die Tschechen haben
zwei Elfmeterschießen gewonnen.
Die Tschechen haben beide Elfmeterschießen gewonnen. Die Schweden übrigens waren die schlechtere
Mannschaft. Wer die?
Die Tschechen.
Nein, jetzt hast du gesagt die?
Schweden.
Ja, die Schweden waren nämlich die schlechtere Mannschaft. Die Polen sind sehr unglücklich ausgeschieden. Aber die Türkei war ein bisschen besser und bei den Bosniern, muss ich sagen, die haben natürlich gefühlt das ganze Spiel mit einem Mann mehr gehabt, nachdem der Bastoni ausgeschlossen wurde. War aber hochverdient, der Bakovic übrigens den Ausgleich erzielt. Und das ist natürlich trotzdem eine schöne Geschichte. Ja.
Also Schweden, Gyökeres, beim ersten Spiel 3 Tore geschossen, Wahnsinn, gestern ist Siegestor. Und weil du immer gut vorbereitet bist, wer hat jetzt für Kongo das Siegestor geschossen?
Da hast du mich jetzt...
Na, kennst du nicht aus.
In der 100. Minute.
Du da hast du mich in Verlängerung. Eiskalt erwischt.
In der 100. Minute in der Verlängerung, Otto.
Na, wer hat's gemacht?
Du an Sebe. Hast nicht aufgepasst? Du hast
fast das Spiel
gemacht. Nein, du an Sebe.
Ich wollte nur, dass du diese Weisheit weitergeben. Das
ist eigentlich ein Verteidiger, glaube ich, so gescheit.
Ich glaube, es hat eine Minute gedauert, bis der Videoschiedsrichter das bestätigt hat.
Wegen Handschuhe. Jetzt haben wir viele Themen angeschnitten. Die neuen Regeln bei der WM hätte ich gerne noch mit euch besprochen. Leider, wir haben kaum noch Zeit.
Thema Klima. Da muss der Andi ja viel mehr Infos geben können. Wie schaut das da aus?
3 Minuten Trinkpause pro Spielhälfte.
Ja.
Manche sagen, das wird eine Werbepause.
Super gefunden.
Ja, bei 6 Grad.
Super. Toll. Trinkpause bei 6 Grad. Also so ein Plätzchen habe ich noch nie gesehen.
Ja. Werbung.
Machen Sie da wirklich Werbung?
Ja, aber das ist ich habe gelesen,
dass Andi, die Trinkpause ist ja nicht nur für die...
Es wird keine Werbepause.
Ja, aber der Andi sieht das ja falsch.
Ich kann das auch nicht für
Bayern München nehmen. Das geht ja nicht nur um die Spiele, es geht um uns daheim vom Fernseher oder so. Oder im Stadion, du kannst
da auch zum Trinken. Es ist vielleicht auch so, dass für die Trainer ist es ja besser. So in der Hälfte von der Hälfte kannst du nochmal kurz ein bisschen taktisch kurze Anweisungen geben. Von der Trainerseite her ist okay. Wenn es dann dort 30, 35 Grad hat, finde ich es auch okay, eine Trinkpause. Aber so wie gestern haben wir gedacht, was machen sie jetzt? Wollen sie noch einen Jausensackel oder was
anderes?
Das war
ganz schnell, du bist nie ausgewechselt worden, aber trotzdem 10 Sekunden Zeit hat der ausgewechselte Spieler, damit er sozusagen über die Linie drüber kommt. Ist das realistisch, 10 Sekunden? Ansonsten muss der eingewechselte Spieler eine Minute lang draußen verweilen.
Und die Grundidee finde ich ja gut, dass einfach das Spiel schneller wieder geht. Aber was ist, wenn sich jetzt ein Spieler verletzt hat? Da oder wenn ein Spieler... Ja, aber dann wird jeder, bevor er ausgewechselt wird, wird einen Krampf kriegen.
Na, die Frage ist, ob wann die 10 Sekunden gelten, im Übrigen auch beim Eckball und bei der Ausführung des Abstoßes.
Das immer
die
Frage
ist, das, ja, aber es ist noch
ich
nicht...
Ich bin für alles, dass das Spiel schneller macht und schöner macht, dass man längere
Netto der Beginn dieser Zeitrechnung ist, weil wenn der Ball draußen ist, 10 Sekunden wird schwierig.
Wir machen jetzt Part 2,
das war die aber dann machst du doch gleich diese Netto-Spielzeit. Dann kannst du den ganzen Hokuspokus ersparen.
Ja.
Weil da gibt es ja mittlerweile die Statistiken, wie lange der Ball eigentlich in den ganzen Top-Ligen im Spiel ist.
Bis 55
bis 60 Minuten, dann sagst du halt, machst du
aber nicht 60 Minuten. Arsenal. Du hast 52.
Dann hast du die ganze Zeitspielerei, kannst du dir alle... Ja.
Na gut, aber insgesamt, glaube ich, setzt es beide positiv, dass das Kampf gegen den Zeitdiebstahl, der Kampf gegen dieses Zeitspiel.
Mir ist das wurscht.
Ja.
Mir ist das gehört wurscht. Dazu? Ich meine, wenn ich jetzt auch sehe mit den ganzen Auswechslungen, dass die halbe Mannschaft jetzt schon ausgewechselt werden, also nicht böse sein. Also.
Das ist das Problem eher, das ist zu viel.
Nein, ich glaube, in Zukunft wird es bald so sein, dass es keine Out-Einwürfe mehr gibt. Weißt du warum? Weil die Ersatzbänke so groß werden, weil die von der Mittellinie schon bis zur Eckfahne geht und jetzt musst du eigentlich dann schon hinter der Ersatzbank
drüber springen.
Nein, das ist utopisch. Da sitzen 40 Leute und noch 20 sitzen auf der Tribüne, die gehören auch noch zum Staff dazu. Also das ist schon, sozusagen. Fußball ändert sich in allen Maßen.
Hat sich sehr viel getan.
Das
ja.
Spannend, wie weit das noch geht jetzt mit den wenn man es jetzt schon erweitert hat auf 5, das wird sicher noch weitergehen, bin ich davon überzeugt.
Ja. Aber das finde ich jetzt zum Beispiel schlecht. So viel wechseln während eines Spiels, das finde ich,
das gut, ist für mich aber schlimmer. Aber das wird es bei der WM dann nicht geben.
So viel. Aber er meint ja gerade, das wird es in Zukunft
fünf,
dann wahrscheinlich
die fünf, geben. Und die 5 schon zu
du hast,
viel.
Du hast ja, bei Verlängerung kommt so noch einer dazu, bei einer Kopfverletzung ja. Darfst du auch noch einen weiteren Wechsel voll.
Ja, und du hast ja schon, du hast ja 5.
Ja. Und schau, wieder, man muss ja dazu sagen, wie der Andi begonnen hat, es gar keinen Wechsel gegeben.
Nein, das stimmt nicht. So, ich schaue vielleicht so alt aus, aber so alt bin ich nicht. Nein, bei uns hat es halt nur 3 gegeben.
Nein, 2. 16 Andi. Zwei am Beginn.
Nein, weißt du so alt, du
bist älter wie ich. Noch 2. Es ist erst dann später 3 gegeben. Ja, hat es noch 2 gegeben.
Der Regelreferent weiß alles. Nein, aber dann waren halt 16 Spieler im Kader. Das weiß ich, weil das war der größte Blödsinn. Wenn die von der gegnerischen Hälfte 40 Meter zurück, 60 Meter zurückgeschossen haben, nein, das war ein mühsames Gegenspiel. Aber wurscht. Was wollte ich nicht sagen? Jetzt hast du mich wieder mit deinen Regeln auseinanderbracht.
Drei.
Ja, und da hast du gehabt einen 16-Mann-Kader. Okay. Ja. Und da hast du halt ein, zwei Spieler drinnen gehabt, so wie ein Heimo Pfeifenberger, der hat Innenverteidiger gespielt, Mittelstürmer, Mittelfeldspieler, also so, wo du sagst, ein richtiger Allroundler.
Allrounder. Gut, also auch da sind wir natürlich gespannt, wie das weitergeht, regeltechnisch. Ebenso, Admiral Bundesliga, so jetzt ganz kurz noch. Deine Einschätzungen geht ja unglaublich spannend zu. Am Ostersonntag gibt es zum Beispiel das Duell Rapid gegen Sturm. Wen siehst du in der Favoritenrolle, was den Meisterschaftstitel betrifft?
Favoriten habe ich jetzt absolut gar keinen, weil es... Ja, jeder gegen jeden, wenn du reinschaust, mittlerweile gewinnen und verlieren kann. Rein von der Form her, wenn ich jetzt die letzten 5 Spiele hernehme, hat Rapid die meisten Punkte geholt.
Gut, die wollen halt anscheinend immer gegen Salzburg jetzt ein Spiel,
2 Siege. Wenn es nach Form geht, dann würde ich sagen, dass in dem Spiel jetzt Rapid die Nasenspitze vorn hat. Aber was das Thema Meisterschaft betrifft, bin ich absolut überfragt, weil es wirklich so eng die Spiele sind und jeder gegen jeden mittlerweile Punkte liegen lässt oder Punkte holt. Da können wir auch darüber diskutieren, ob sich das Niveau von oben nach unten reguliert hat oder von unten nach oben, dass die unteren besser geworden sind. Das ist halt jetzt dann wieder eine andere Frage.
Du bist jederzeit herzlich willkommen, Martin. Darfst jederzeit wiederkommen.
Aber eins noch
ich kurz. Muss noch eine Frage.
Nach Testspielen, nur kurz, nach 2 Testspielen, Länderspielen, ist schon wieder schön, wenn wieder die richtige Spannung kommt. Nicht? Weil es geht um einen Meistertitel, es geht um einen Abstieg. Auch wenn jetzt nicht die absolut höchste Qualität da ist, brauchen wir nicht drüber reden. Aber die Spannung ist extrem und auf das freue ich mich schon auch wieder.
Frage eines interessierten Fußballfans via Social Media. Andi, wie wahrscheinlich ist der Meistertitel von Rapid?
Ja, wir haben sie ja monatelang jetzt kritisiert, weil sie einfach ganz knapp war, dass sie unter die Top 6 kommen. Jetzt haben sie zweimal Salzburg geschlagen, jetzt haben sie Lask geschlagen. Sollten sie jetzt auch gegen Sturm Graz gewinnen, ja, dann klingt jetzt blöd, aber dann sind sie wahrscheinlich fast wieder der Favorit. Ja. Dann sind sie Tabellenführer. Dann haben sie gezeigt, dass sie in den letzten 4 Spielen gegen die Top-Mannschaften bestehen können. Und das gibt ihnen dann schon ein Selbstvertrauen, weil du darfst eins nicht vergessen, sie waren wochenlang ständig unter Kritik, auch zu Recht unter Kritik. Und wenn die Mannschaft dann auch selbst so dran hat und dann das halbwegs ausnutzen kann, könnten sie schaffen, aber das haben wir nach 7 Spielen gesagt. Und eins ist klar, jetzt ist vorentscheidend, die letzten 3-4 Runden, der dann in Führung ist, der ist sicherlich nicht so gefestigt, dass du sagst, na, das ist der neue Meister, weil die sind so super. Also nach dem Saisonverlauf kannst du das eigentlich nicht vorhersagen.
Ja, so schnelllebig ist der Fußball. Und letzte Frage, auch von einem Fan via Social Media. Wie wird es bei dir weitergehen, Martin, jetzt U15? Weiß gar nicht, ob es da einen langfristigen Vertrag gibt. Und kannst du dir auch vorstellen, einmal beim ÖFB im Management zu arbeiten?
Ja, ich bin ja im Austausch mit den Verantwortlichen.
Das heißt jetzt ja.
Nein, das heißt nicht ja, wir sind in Gesprächen und Otto, du weißt ja, ich bin nicht gerade der unter Anführungszeichen einfachste Mensch, sondern ich habe schon meine Vorstellungen.
Ich verstehe mich sehr gut mit dir.
Genau. So. Und ich habe schon meine Vorstellungen und so und ich habe zu mir selber auch gesagt, ich mache halt dann wirklich nur noch Dinge, wo ich zu 100% so davon überzeugt bin und auch den Leuten so vertraue und glaube, dass es in diese Richtung halt dann geht und wenn ich das Gefühl einfach nicht habe, dann werde ich auch gewisse Dinge nicht machen. Und deswegen, ich bin da relativ entspannt, lasse das auf mich zukommen. Die Gespräche waren gut. Beim ÖFB, das hat richtig viel Spaß gemacht, weil wir ein richtig cooles Team hatten in der U15 jetzt. Also Staff-Team plus die Spieler, was halt dabei waren. Und dann mal weiterschauen, was sich ergibt oder was sich auftut. Und ja, also da kann ich jetzt noch nichts verkünden.
Alles klar, aber wir freuen uns immer, wenn wir dich sehen.
Ich freue mich auch immer über deine Anrufe, über die Einladung auch von,
sehr gerne,
von Martin auch. Freue ich mich auch immer wieder von ihm zu hören, weil es einfach ja, coole Atmosphäre ist und auch, ne, ja, zu dir komme ich ja noch. Zu dir komme ich ja noch. Mein Andi bin ich ja auch immer im Austausch, der ja auch immer wieder interessante Projekte hat und ne, es macht einfach Spaß in der Runde, weil wir einfach, glaube ich, alle gemeinsam irgendwo daran Interesse haben, dass die das Thema Fußball, was für jeden von uns eine Leidenschaft ist und auch das Thema für Österreich, dass da was weitergeht.
Ja. Man sagt immer, Fußball ist die schönste Nebensache der Welt.
Das war fast meine Einleitung.
Familie, ja, und dann bei uns zwar ist schon der Fußball. Also wir, wie in Israel war es ja 3 Tage nach Israel und da kommen wir, haben glaube ich 20 Stunden über Fußball diskutiert, über Taktik hin und her, und seitdem schätze ich Martin extrem und es macht extrem viel Spaß. Und eines möchte ich jetzt bitte noch dazu sagen. Otto, du hast wirklich, die Haarfarbe passt dir wirklich schön. Ich glaube, das hat heute noch niemand zu dir gesagt. Ja,
das ist so lieb von dir. Der perfekte Abschluss. Aber ich
einen Abschluss sage ich noch. Der Andi hat jetzt wirklich die Möglichkeit, vielleicht, Andi, dass du deine Frau, die Kathi, vielleicht grüßen lässt. Möchtest du das machen? Warum, wirst du jetzt fragen?
Ja, warum?
Du bist Experte bei Sky, beim ORF. In der Kronenzeitung schreibst du Kolumnen, du machst einen Podcast mit Marc Janko, du schreibst ein Buch mit dem Toni Polster, die schaust, dass du mal mit deiner Frau in Kontakt kommst.
Hallo Kathi, ich bin's, der Andi, schau ich aus. Wir werden uns jetzt die nächsten Monate leider nicht oft sehen. Ich sage leider, du wirst sagen, endlich, hurra, also alles Liebe, gell?
Ich möchte auch noch jemanden grüßen.
Bitte.
Und zwar möchte ich den Tobias Super grüßen, der gestern bei der Nationalmannschaft in der Halbzeit die ÖFB Extrameilen-Challenge gewonnen hat.
Habe ich gesehen, am Gauern.
Genau. Beim Jonglieren. Tobi, herzlichen Glückwunsch, du wirst deinen Weg machen.
Der war richtig, bravo, richtig schnell. Und ich möchte auch noch wem grüßen lassen, wenn wir schon dabei sind. In den Elias, sein Sohn, weil der hat sich leider jetzt schwer verletzt.
Das stimmt.
Und da wünschen wir ihm gute Besserung.
Dankeschön, gebe ich so.
Da hängen wir uns gleich mit an. Vielen Dank, Martin, fürs Dabeisein.
Ja, danke auch.
Sehr viel Spaß gemacht, Andi. Wir könnten noch 3 Podcasts hier mit Themen füllen. Meine Haare sind nicht gefärbt, dazu stehe ich weiterhin. Habe ich nicht notwendig. Ich habe noch keine grauen Haare, wie meine anderen Gäste hier.
Hey, ich habe dich immer verteidigt. Warum ziehst du mich da jetzt mit rein? Also nicht böse seine.
Der schaut an dir.
Vielen Dank, pass auf, Martin,
fürs Dabeisein. Danke. Und natürlich auch vielen Dank an Sie, werte Fußballfans. Das war's von einer wirklich sehr unterhaltsamen Ausgabe von der Audiobeweis, dem Podcast auf Sky Sport Austria. Ich bedanke mich fürs Dabeisein und für Sie noch der Hinweis. Ostern steht vor der Tür. Am Freitag geht's in der Admiral-Bundesliga mit der Quali-Gruppe los. Die Rieder am Alltag zu Gast. Am Samstag folgen dann die 2 weiteren Spiele der Qualifikationsgruppe. Und am Sonntag stehen die 3 Begegnungen der Meistergruppe an. Um 17 Uhr dann, wie schon bereits erwähnt, empfängt der SK Rapid Sturm Graz. Schon jetzt ein frohes Osternfest und vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis.
Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder rein.